Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Herzlich willkommen zur 37. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist der Uli, servus, und der frivole Philipp ist auch da.
Hallo, zwei.
Abend, mein Lieber. Wir haben uns gerade 5 Minuten lang angeschwiegen, als wir überlegt haben, über welchen Smalltalk wir im Intro betreiben könnten, aber wir haben die ereignislosesten Wochen unseres Lebens.
In diesen unbeschwerten Zeiten.
Also mir ist ein Konzert noch eingefallen, wo ich heuer schon war. Aber das passt hier nicht so ganz ins Schema. Es war ein Weihnachtsgeschenk für meinen Papa. Glenn Miller Orchester in Nürnberg in der Meistersingerhalle.
Lebt er noch?
Hochkultur, nicht ganz. Aber seine Musik lebt. Aber ganz.
Ja. Man kann noch viel Geld mit seinem Namen verdienen. Ja. Dann komme ich zu den schlechten Nachrichten. Nee, erst eine gute Nachricht noch. Ich bin heute noch zu hören bei den Kollegen von Was mit Rock und Vinyl in ihrer neuen Folge. Aber ich darf noch, falls dieser Podcast früher online geht, erzähle ich noch nicht, über was ich da mit Raul rede. Aber ich sende jetzt schon Grüße. Also sucht in eurem Podcast Podcatcher Was mit Rock und Vinyl oder ich warte, bis er es raus hat und dann verlinke ich es noch hier vielleicht. Und leider muss ich mitteilen, dass ich das Bonusfolgen-Experiment Love is Noise Plus wieder eingestellt habe, weil es mir in der gewohnten Sorgfalt vorbereitet erstens zu viel Arbeit wurde und es sich zweitens auch nur wenige gegönnt haben. Aber hey, verstehe ich, ich zahle auch für keinen Podcast. Trotzdem ganz lieben Dank an die, die sich ein Abo geklickt haben. Und die zweite Folge aus dem Dezember, die gibt's nun inzwischen für alle kostenfrei in unserem Feed nachzuhören, wenn ihr wollt. Danke auch an unseren Hörer Dennis, der uns per E-Mail das sehr gute Build to Spill Live-Album empfohlen hat. Und ein Gruß an unseren vermutlich jüngsten Hörer Noah, dessen Band Axolotl Kid, ein von uns approveder Bandnamen, die haben jetzt erste Demos bei Spotify und lustige Stories bei Insta parat. Also schaut auch da mal rein. Lustige Stories haben wir nicht, aber schöne Bilder von unseren Schallplatten bei Instagram. Also folgt uns unter Love is Noise Podcast und schreibt uns wie Dennis auch eine E-Mail an Love is Noise Podcast mit all euren Themenvorschlägen, Lob, Kritik, Hass und dergleichen. Und bewertet uns bei der Gelegenheit bitte auch gleich in eurer Podcast-App. Abonniert uns da und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Wie immer gibt es auch eine Playlist zu dieser Folge. Sie hat diesmal 62 Lieder, ich habe sie schon erstellt. Denn heute werden wir noch über unsere Songs des Jahres sprechen. Und das sind allein schon mal 30. Ansonsten findet ihr da auch alle anderen Künstler und Alben vertreten, über die wir heute noch reden werden. Jetzt habe ich nichts weiter, also steigen wir gleich in die News.
In die News.
Unser erster Beef des Monats, das ist einer, den wir eigentlich alle gerade haben. Time to go. Mit diesen Worten tat es Robert Smith Uli nach gleich und verabschiedete sich am 20. Januar kurz und knapp vom Kurznachrichtendienst X, noch bevor Elon Musk der Welt am gleichen Abend zeigte, dass Lügen nicht nur kurze Beine, sondern auch sehr lange Arme haben. Alice Weidel müsste ihn nun eigentlich für einen Kommunisten halten, aber auf dem AfD-Parteitag durfte er uns trotzdem noch von unserer Erblast befreien. Kurz gesagt, gut so, aber warum nicht auch eine Erklärung für die Leute, die es immer noch nicht raffen? Die hatte immerhin Michael Stipe für seinen Boykott von Meta, also Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp parat, da auch Herr Zuckerberg sich mittlerweile dem Diktator in spe anbiedert und vorsorglich schon mal Hassrede und Desinformation im Dienste der Meinungsfreiheit erlaubt. Leider sollte besagter Boykott wenig konsequent nur eine Woche andauern. Herr Zuckerberg hat es nicht zum Umdenken gebracht, aber wenn wir uns mit unseren 130 Followern da mitgemacht hätten, hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Mit anderen Worten, folgt uns at Love is Neues Podcast. Und wenn wir schon beim Thema sind, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid die intellektuelle Elite des Landes. Schließlich hört ihr diesen Podcast. Und so schlaue Menschen wählen keine Faschisten oder solche, die mit Faschisten gemeinsame Sache machen oder ihnen hinterherrennen. Jetzt bleibt leider nicht mehr viel übrig, was ihr in 4 Wochen wählen könnt, aber ihr macht es schon. Uli, Glückwunsch, dass du Ex aufgegeben hast.
Hab ich doch noch gar nicht.
Was?
Nein.
Ich habe dich gesucht und nicht mehr gefunden.
Ich bin leider immer noch da. Kämpfe ich.
Du wurdest mir nicht mehr angezeigt.
Ehrlich, doch. Ich kämpfe wirklich ständig mit mir, aber aus beruflichen Gründen ist es tatsächlich gerade noch sehr schwierig, auf diese Informationsquelle zu verzichten. Deswegen ringe ich weiter und also ich mache nicht mehr viel. Ich bin da sehr stiller Beobachter, aber Blue Sky, wie immer es heißt, ist noch nicht so wirklich die Alternative dazu, leider. Da tut sich wenig. Es ist zwar jetzt mehr geworden in den letzten Wochen, aber reicht noch nicht, um sich da wirklich zu informieren. Also wenn der erste FC Nürnberg sich irgendwann mal entscheiden sollte, falls ihr mithört, Ex zu verlassen, folge ich.
Nein. Ja, ich finde es aber auch nicht unbedingt schlimm, wenn man auf diesen Plattformen bleibt, weil wieso nicht eine Plattform nutzen, die man bereitgestellt bekommt, um sie dann von innen heraus kaputt zu machen oder um die Leute kaputt zu machen, die sie beherrschen. Von dem her ist so eine gute Plattform, um destruktiv gegen Faschisten vorzugehen.
Genau, das tun wir mit unseren Schallplattenbildern. Also, weitere News. 7 Jahre nach ihrem äußerst dürftigen letzten Album Delta versuchen Mumford & Sons wieder an den folkigeren Sound ihrer ersten beiden Alben anzuknüpfen und haben offenbar auch einen neuen Banjo-Spieler verpflichtet, nachdem der alte heutzutage lieber neurechte Podcasts macht. Die Kitschkeule wird in der neuen Single Rushmere aber passend zum rührseligen Fan-Listening-Video auch mit Ausdauer geschwungen. Aber sie tut, was sie soll. Das gleichnamige Album folgt am 28. März. Wart ihr denn mal Fan?
Sehr großer sogar, zumindest von dem ersten Album. Dann ging es ein bisschen wie mit Gaslight Anthem. Also das zweite Album war auch noch gut und dann ging es irgendwie dahin und sie kommen einfach nicht mehr zu ihrer alten Form zurück. Wobei ich den Song jetzt gar nicht so schlecht fand. So ein bisschen Back to the Roots. Banjo ist zurück, auch wenn es ein anderer spielt. Also ich fand es jetzt besser als vieles, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Nicht mehr ganz so stadionrockmäßig. Mal schauen, was das Album bringt.
Ja, die Band war für mich immer schon so wegen, egal, das ist netter Radiopop, der sich auch in Fernsehwerbungen für Outdoor-Reiseanbieter sicher gut macht, aber arg viel mehr wird es nie angetan.
Ja, Little Lion Man geht immer noch auf jeder Indie-Disco, funktioniert.
Gerade für dich mit deinem Irland-Fimmel hätte ich gedacht, das wäre was, Philipp. Aber also ich bleib beim Uli, die ersten beiden Alben gehen voll okay und danach zunehmend diminishing returns. Gleiches kann ich von der nächsten Band nicht behaupten, denn ich bin immer noch sehr großer Fan von Death Heaven, den kalifornischen Hipster-Black-Metalern, die mit ihrem letzten Album Infinite Granite völlig im Shoegaze-Nebel diffundiert sind. Nun springen sie ganz unvermittelt wieder daraus hervor und packen auf der Vorab-Single Magnolia statt Slowdive-Gitarrenflächen wieder die schneidenden Riffs ihres zweiten Albums New Bermuda und fieses Gekeife aus. Und genauso erhoffte ich mir das auch für den Rest von ihrem neuen Album Lonely People with Power, das am gleichen Tag wie Mumford & Sons erscheint. Uli, du mochtest bisher, glaube ich, auch jedes Death Heaven Album.
Ja, ich mochte vor allem auch das letzte Album. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen auseinander bewegt, was die Band betraf. Ich mochte das sehr gern. Jetzt ist es halt wieder so pures Death-Metal-Geknüppel mit Gekeife, du hast schon gesagt. Mir fehlt so ein bisschen dieses atmosphärische Element. Also ganz am Schluss kommen dann so ein paar melodiösere Gitarrenparts, aber ansonsten ist es schon gut auf die 12. Wenn das ganze Album so ist, ja, geht schon okay, aber ich fände es ein bisschen schade. Also ich hoffe mal auf noch etwas mehr Abwechslung. Auch Richtung Shoegaze.
Ich finde es klasse. Also herrliche Blastbeats, Todesengelgleiches. Gutturales Gekreische, Metalherz, was willst du da mehr?
Aber dann kann ich ja gleich Behemoth hören oder sowas. Also bei Death Heaven möchte ich halt schon auch ein bisschen dieses Shoegaze-Element.
Death Heaven sind schon noch eine andere Marke, ja. Ich finde übrigens, ich habe das Sunbath und das finde ich großartig immer noch. Ein Wahnsinnsalbum.
Ja, das ist das Beste. Aber ich bin mir sicher, dass auf dem kommenden Album da auch sehr viele atmosphärische Momente sein werden und womöglich auch wieder clean Vocals. Ich glaube nicht, dass er das ganz aufgibt, sondern dass das ein Kompromiss sein wird und dass diese Single so jetzt praktisch erstmal ein Ausrufezeichen setzen muss, von wegen, wir sind zurück, alte Fans, ihr könnt uns noch mögen und dann gibt's ein Kompromissalbum. Bin ich mir relativ sicher. Aber 28. März, wir werden es ausführlichst besprechen. Wie vielleicht auch die nächste. Wir haben nämlich die erste Post-Boy-Genius-Platte und die steht uns ebenfalls am 28. März ins Haus. Denn Lucy Dacus wird neuerdings auf dem Major Geffen Forever is a Feeling veröffentlichen. Zwei Vorab-Singles gibt es schon, zum einen Ankles mit schöner Barock-Pop-Strophe und umso schwächerem Refrain und die etwas ziellos meandernde Piano-Ballade Limerence, die mich Frau Dacus zwar noch nicht abschreiben, aber einem neuen Album von Bandmate Phoebe Bridgers umso hoffnungsvoller entgegensehen lässt.
Ja, mich haut's auch nicht so richtig vom Hocker, muss ich gestehen. Also mir gefällt auch der erste Song noch besser. Gibt auch ein lustiges Video dazu. Wahnsinnige PR-Kampagne dazu. Also ich bin schon über so viele Werbeannoncen gestoßen, online auch. Also da scheint gerade richtig, richtig die Plattenfirma dahinter zu stehen und es zu pushen. Die zwei Songs haben mich jetzt noch nicht so wirklich überzeugt.
Ich fand Ankles gut. Auch wenn die Streicher am Anfang irgendwie eins zu eins geklaut sind von Part of the Band von 1975. Und dazu noch dieses lustige Video, das poetische. Diese Ballade ja des Limerence zeigt zumindest, finde ich, dass Lucy Dacus eine echt tolle Sängerin ist. Aber der Song an sich droppelt ein bisschen dahin, ja. Das stimmt.
Die dritte im Bunde, Julian Baker, die lässt ihre Single mit Taurus, die wir letzten Monat besprochen haben, wie heute verkündet, am 18. April übrigens auch ein ganzes gemeinsames Country-Album mit dem Titel Send a Prayer My Way folgen. Und Philipp, ich kann dich beruhigen, die zweite Single Sylvia ist schon um einiges besser als die erste.
Ja, ich habe sie heute noch gehört. Fand ich auch.
Genau. Zu finden auch in unserer Playlist. Das kann noch was werden. Auch Pete Doherty wandelt schon wieder auf Solopfaden und schickt seinem neuen Album Feel Better Alive, das am 16. Mai erscheinen soll, den klassisch-folkigen Titelsong voraus. Der geht sehr in Richtung seines gelungenen letzten Soloalbums, The Fantasy Life of Poetry and Crime, leidet aber der schönen Geigen zum Trotz ein wenig daran, dass ihm der Refrain fehlt, meiner Meinung nach.
Ja.
Ein bisschen mehr Hymnenhaftigkeit hätte er wagen können.
Das sehe ich auch so. Ich meine, ich finde es ja toll, wie er sich wohlfühlt als dicker Dandy à la Française, aber dieses eher behäbige, chansonhafte.
Eigentlich ist es ja auch schon wieder Country. Also ja. Zumindest hat so einen galoppierenden Rhythmus. Ja, ich finde ihn tatsächlich im Kontext mit den Libertines immer irgendwie besser. Konnte auch mit den ganzen Solo-Alben nicht so wirklich viel, also nicht schlecht, aber wenn ich das letztjährige Libertines-Album dagegen vergleiche, fühle ich mich mehr zu Hause. Also holt mich jetzt auch nicht so wirklich ab.
Fast immer abholen tun mich Swedens Finest Post-Punkers, Viagra Boys. Und die sind in den letzten Jahren, wenn ich mir so die Hallen, die sie auf ihrer kommenden Tour bespielen werden, ansehe, offenbar ziemlich durch die Decke gegangen. Dass das ihrer erfrischenden Assi-Attitüde zum Glück nichts anhaben kann, stellt auch Man Made of Flesh klar. Der erste Vorgeschmack auf das am 26. April erscheinende selbstbetitelte nächste Album. Musikalisch ist auch alles beim Alten, mit dem Sprechgesang in der Strophe. Nur den Refrain hätte ich mir, wie bei Lucy Dacus, im Kontrast ein bisschen stärker gewünscht. Aber insgesamt solide, Philipp.
Ja, großer Spaß. Und ich unterstütze grundsätzlich jeden Song, in dem offensiv gerülpst wird. Ich habe versucht, ging nicht.
Mein Sohn konnte das schon mit 4 auf Kommando.
Ja. Ich versuche es nochmal nach Ulis Part.
Ich kann es immer noch nicht. Nee, es reicht, danke.
Fand den Vorgänger Cave World ja tatsächlich ein bisschen sperrig, also so richtig reingekommen bin ich da nicht, aber der Song ist schöner Groove, schön eingängig, gefällt mir wieder sehr gut.
Wir sehen, was da noch kommt, auch von Blondshell alias Sabrina Teitelbaum, die es vorletztes Jahr mit ihrem grungigen Singer-Songwriter-Rock bis in Obamas Jahresliste und noch wichtiger in Ulis Top 15 geschafft hat. Und jetzt ist sie zurück mit der Single T&A, kurz für, wie ich gelernt habe, Tits and Ass. Klingt aber nicht plötzlich nach Cardi B, sondern weiter nach den 90ern, was wohl auch gut ist für ihr am 2. Mai erscheinendes Album If You Asked for a Picture verheißt.
Bin
sich noch so überzeugt wie das Debüt.
Bin beeindruckt, dass du noch weißt, dass das 2023 in meinen Top 15 war.
Natürlich.
Tatsächlich.
Tätowiert.
Ja, hat übrigens auch zuletzt einen sehr schönen Song mit Bulli zusammen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Ja, bleibt ihrem Stil treu. Es ist einfach schöner, eingängiger Indie-Rock mit einer tollen Stimme, finde ich. Vielleicht ein Ticken zu glatt produziert, glatt poliert. Fehlen ein paar so Ecken und Kanten, aber im Vergleich gefällt es mir besser als Lucy Dacus, wenn man in diesem Genre fündig werden will.
Mich hat es auf der Stelle gehabt, denn ja, versprüht jede Menge 90er Alternative und Grunge-Vibes. Auch die Produktion passt deswegen, weil sie eben so 90s klingt.
Ebenfalls der 90s und auch ziemlich glatt, aber wesentlich unterhaltsamer finde ich da den ersten neuen Bob Mould-Song seit 5 Jahren. Here We Go Crazy, vielleicht auch der poppigste und hymnischste, den ich überhaupt hier von ihm gehört habe. Aber wer würde auch das geschmackvoll hinbekommen, wenn nicht er? Das gleichnamige Album kommt am 7. März. Uli, als Fan der ersten Stunde, du warst zu Hüsker Dü-Zeiten wahrscheinlich noch schon dabei. Was sagst du zu dieser Entwicklung?
Ja, also erst einmal würde ich eh nichts Schlechtes über ihn sagen, weil ich habe mal nach einem Konzert von ihm irgendwo auf Instagram, glaube ich, geschrieben, dass es furchtbar langweilig war, weil er da nur mit seiner E-Gitarre allein auf der Bühne stand und mir hat da irgendwie die Banddynamik gefehlt. Und dann hat tatsächlich jemand aus seinem näheren Umfeld offenbar, was man seinem Instagram-Account entnehmen konnte, mir zurückgeschrieben, dass Bob, wieder geschrieben, doesn't give a fuck about what I think. Ne? Deswegen bin ich da jetzt vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen. Aber ich finde das Lied sehr schön. Also er hat ja sehr viele, sehr unterschiedliche Solo-Alben gemacht. Hat auch mal so eine experimentelle Phase gehabt, wo es sehr elektronisch wurde. Da konnte ich nichts damit anfangen. Das ist jetzt wieder mehr Sugar als Hüsker Dü. Du hast schon gesagt, sehr, sehr viel Pop-Appeal, aber ich finde es sehr schön. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Angst habe, dass ich dann wieder gerügt werde.
Ja, auch das versprüht ziemlich viele 90er Alternative Vibes. Klingt aber im Gegensatz zu Blondje für mich, Entschuldigung Uli, ein bisschen langweilig. Aber hey, bevor ich Bob Mould kritisiere,
verweise dich da mal
stehen.
Weiter an.
Ja, ich bin still.
Ja, ziemlich schleppend, aber das fand ich eigentlich ganz cool. Aber zum Schluss noch ein Ende und eine Wiederauferstehung. Die von uns und vielen anderen sehr geschätzten Mädels und Jungs von Porridge Radio aus Brighton haben überraschend und ohne Angabe von Gründen ihre letzte EP namens Machine Starts to Sing für den 21. Februar und ihre Auflösung im Anschluss an ihre aktuelle Tour im Frühsommer verkündet. Zwischenmenschlich scheint immerhin alles im Reinen, bezeichnet sich die Band in der Pressemitteilung doch als Familie. Die vorweggeschickte Single Don't Want to Dance steht der Qualität ihres hervorragenden letzten Albums Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me jedenfalls in nichts nach. Also, thank you for the music und hoffentlich bis bald, in welcher Form auch immer. Ich denke, da könnt ihr mir beide zustimmen.
Oh ja, ich finde es auch sehr schade und umso schlimmer, weil ich diese letzte Single auch wirklich für großartig halt. Für mich vielleicht sogar schon ein Song des Jahres.
Ja, finde auch sehr schade. Bleiben 4 grandiose Alben und hoffentlich eine grandiose Abschieds-EP. Und bei dem Song hatte ich dann schon so ein bisschen Kloß im Hals. Also ich fand auch, dass Dana Margolin noch nie so zerrissen und so brüchig geklungen hat wie in dem Song. Und wenn man dann das im Kontext hat, der Bandauflösung, des Abschieds, dann ja, musste ich schon ein bisschen schlucken. Also finde es auch sehr schade. Eine Band, die mich jetzt in den letzten Jahren schon begleitet hat, auch live überragend gewesen ist. Schade. Aber vielleicht kommt ja ein neues Projekt nach. Lebt ja doch sehr von der Sängerin.
Fröhliche Nachricht dafür, auferstanden von den immer bald totgeglaubten ist unterdessen der Keith Richards des Indie-Rock, Evan Dando, der zunächst am 1. Mai mit der passend betitelten Autobiografie Rumors of My Demise um die Ecke kommt. Das nächste Lemonheads-Album Love Chant sei aber bereits im Kasten und sehr psychedelisch, laut und dann wieder leise, so Dando im Interview mit The Independent. Der Sound geht wohl zum Teil auch darauf zurück, dass Dando, der übrigens wieder verlobt ist und nun in Brasilien lebt, den Drogen weitestgehend abgeschworen hat und sich nur noch auf LSD beschränkt. Nach eigener Aussage zumindest. Auch zur Jawbreaker-Episode, über die wir mehrfach berichteten, die vor 4 Jahren zu seinem Rauswurf aus der gemeinsamen Tour geführt hatte, wofür er sich letztes Jahr noch nachträglich entschuldigte, hatte einen neuen, nun wieder weniger versöhnlichen Take. So hätten sich die Lemonheads gar nicht mit einem Support-Slot für diese Loser zufrieden geben dürfen. Für gesteigertes Selbstbewusstsein hat er offenbar kein Kokain nötig.
Ja, bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Also wenn man so seine Social-Media-Aktivitäten verfolgt, würde ich jetzt nicht behaupten, dass das alles immer nur LSD ist. Ich lasse mich mal überraschen.
Clean bis auf LSD, das klingt so wie nüchtern bis auf Schnaps.
Ich möchte an dieser Stelle noch einen anderen Podcast empfehlen. Bitte verlasst uns deshalb nicht, aber checkt doch mal Bandsplan aus, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ist englischsprachig, aber sehr schön, nimmt sich immer eine Band her und macht darüber sehr, sehr lange Folgen. Manchmal sogar müssen sie sogar auf zwei verteilen. Ich glaube, die Smiths-Folgen waren insgesamt 8 Stunden lang.
oh, genau meine Welt.
Die Lemonheads gibt's in unter 3 Stunden abgehandelt in ihrer Bandhistorie. Und da lernt man dann so super Sachen wie, dass Evan Dando einst zu spät in Glastonbury auf die Bühne kam, weil er während einer Ménage à trois aus Versehen zu viel Heroin erwischt hatte. Und dann hat er bei eben diesem Glastonbury Oasis gehört und sich sofort so in ihre Musik verliebt, dass er spontan entschlossen hat, ihn hinterherzureisen auf ihrer Tour und sich dann mit der Band angefreundet und hat dann einen Song geschrieben, zusammen mit Noel Gallagher, den ich jetzt erst entdeckt habe. Der wurde nie veröffentlicht und der ist jetzt schon in meinen Top 100 Songs, glaube ich, überhaupt. Heißt Purple Parallelogram und den gibt's auf Soundcloud zu hören, auf Spotify leider nicht. Aber ein wundervoller Power-Pop-Track, nur mit einem Gitarrensolo, das, glaube ich, in der falschen Tonart ist. Aber das stört mich nicht. Ja, dann war's das für die News und wir lassen Revue passieren, was im Januar so alles veröffentlicht wurde an Highlights.
Indie Album Reviews.
Uli beginnt mit der vielleicht, jetzt fehlen mir die Worte.
Sag nix, what's up? Bevor du meinen Einstieg wegnimmst.
sag nix.
Na dann mach.
Okay. Ja, Turbostart. Alter Zorn heißt die neue Platte. Während sich Tokotronic und die Nerven in den Feuilletons und bei uns seit Jahren um den Titel wichtigste deutsche Independent streiten dürfen, haben sich Turbostart in ihrer Post-Deutschbank-Nische bequem gemacht und veröffentlichen seit 2001 regelmäßig Alben auf gleichbleibend hohem Niveau. Das ist aber auch schon der einzige Punkt, den man zugleich so ein bisschen als Kritik formulieren könnte. Große stilistische Innovationen hat auch dieses 8. wie immer von Moses Schneider im klassischen Turbostart-Trademark-Sound produzierte Studioalbum nicht zu bieten. Aber das ist auch gut so. Jan Windmeyers im etwas monotoner, heiserer Sprechschreigesang klingt angenehm vertraut. Die Grundstimmung in Moll ist gewohnt dystopisch düster und schwankt zwischen Angst, Wut und Melancholie. Die gerne kryptisch gehaltenen Texte von Gitarrist Martin Ebsen verhandeln soziale Missstände ebenso wie persönliche Befindlichkeiten. Nicht zuletzt hatte ein Herzinfarkt ihres Sängers die Band vor 3 Jahren vor eine existenzielle Bewährungsprobe gestellt. Vielleicht scheint auch deshalb aus den 50 Wörtern für Grau, die die Band in Scheißauge besingt, neben der ersten Single Jedermanns End, der kleine Hit der Platte, immer wieder auch ein bisschen leuchtendes Weiß durch. Ansonsten sind die präzisen Alltagsbeobachtungen diesmal eher im tristen Großstadtmoloch Berlin als an der nordfriesischen Küste angesiedelt. Lediglich das etwas an die Cramps erinnerte, den anderen sein Uhl schickt noch einmal plattdeutsche Grüße nach Husum. Während treibende Stücke wie 33 Tage, Mutlu und Otto muss fallen den Punkrock-Faktor waren, bleibt bei einem Gepolter auch Raum für atmosphärische Passagen, etwa im indie-rockigen Opener Affenstraße, dem desillusionierten Isolationen, dem für Turbostart Verhältnisse fast schon beschwingten Vinograd, der Einsamkeitsode Nachtschimmel oder dem schroffen, von peitschenden Rhythmen angetriebenen Titeltrack. Der alte Zorn ist noch längst nicht verraucht, er ist nur etwas reflektierter geworden.
Ich gebe zu, ich mochte die Idee von Turbostart, also diese intellektuelle nordfriesisch-herbe Punkband, immer lieber als ihre Musik. Und da sich aufs erste Hören von Alter Zorn nichts an ihrem Sound verändert hat, bleibt mir erstmal nur den Hut vor der Realness von Jan Windmeyer zu ziehen, der auch mit 25 Jahren Übung in den Knochen von Mal zu Mal weniger Töne zu treffen scheint. In den aggressiveren Momenten klingt's für mich wie bei Pascal dann meist ein bisschen unangenehm nach Rumpelstilzchen. Allerdings existiert für mich auch eine Turbostart-Komfortzone, wenn der Gesang weitestgehend gesprochen, aber die Gitarren melodisch sind. Und in diese Komfortzone tritt dieses Album besonders im letzten Drittel ein und macht es so tatsächlich zu meinem liebsten Turbostart-Album, seit sie sich auf das Island-Manöver in diese sperrigere Post-Punk-Richtung versteift haben, wie der Uli sagen würde. Alter Zorn wird also niemanden enttäuschen und wahrscheinlich auch nur wenige bekehren. Aber ich bleib lieber weiter bei ihrem dritten Album Vormann Leis, das mein Favorit ist.
Und ich war immer mehr Turbo Negro als Turbo Start, weshalb ich von dieser über jeden Zweifel oder Sympathiezweifel erhabenen Band natürlich nicht böse sein kann und ich auch nur die ersten beiden Alben besitze, Schwan und Flamingo. Weil da war der Punk halt noch im Post-Punk sehr dominant Und ich habe sie jetzt etliche Male live gesehen auf Festivals über die Jahre, aber der Funke zum Fanboy ist nie übergesprungen und tut es auch jetzt bloß noch stellenweise, weil ich weiß ja, das ist ohne Frage ein gutes Album und da sind eigentlich alle Zutaten drin, die mir gefallen müssten, aber irgendeine fehlt. Und das Blöde ist, ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber ich glaube, ich werde in diesem Leben kein Turbostart-Fan mehr.
Dann schauen wir mal, ob du ein Fan der nächsten Band geblieben bist. Als wir in Folge 27 das Debüt der Glasgower Veteranen Franz Ferdinand würdigten, stellte Uli fest, dass sie das Niveau eben jenes hitgespickten Debüts nie wieder erreicht haben. Auch wenn ich den Zweitling You Could Have It So Much Better fast noch auf Augenhöhe sehe, muss ich dem natürlich zustimmen, den Schotten aber immerhin zugutehalten, dass sie womöglich auch aufgrund ihrer knauserigen Veröffentlichungspolitik bisher nur ein schlechtes Album gemacht haben, und zwar das 2018 erschienene todlangweilige Elektronikexperiment Always Ascending. Ihr neues Album The Human Fear muss man dementsprechend auf einer aufsteigenden Formkurve verorten. Jedoch ist auch hier wenig beim Alten. Drummer Paul Thompson stieg 2021 aus und Gitarrist Nick McCarthy ist schon fast 10 Jahre nicht mehr dabei, macht dafür aber tollen NDW-Sound mit der deutschen Band Nitsch. Alex Capranos Fokus scheint mit 52 hingegen nicht mehr der ursprüngliche To Make the Girls Dance, sondern das Verfassen liebevoll arrangierter Popmusik in einem Soundgewand, das man zwischendurch auch ohne seine markante Stimme als Franz Ferdinand wiedererkennen kann. Das gelingt besonders in der beatlesken Single Audacious, dem herrlich im Offbeat groovenden Build It Up, dem Pianostampfer Night or Day und dem postpunkigeren Cats, das auch auf den 4 ersten Alben eine gute Figur gemacht hätte. Die rockigeren Ausreißer The Doctor, Bar Lonely und The Birds wären einstmals jedoch nur B-Seitenmaterial gewesen. Mhm. Gleiches gilt leider auch für den ironisch-lasziven Electroclash Fremdkörper Hooked, der wahrscheinlich gerne die Brad-Welle erwischt hätte, in seiner schmierigen Stumpfheit aber leider eher nach Right Said Fred klingt. Die entspannteren Everyday Dreamer und Tell Me I Should Stay werden trotz solider Refrains durch gähnend langweilige Strophen und teils banale Platzhalter-Lyrics ausgebremst, die den existenzialistischen Albumtitel Lügen strafen und auch insgesamt Capranos Achillesferse sind. Bleibt das interessanteste Stück der Platte, Black Eyelashes, mit dem Capranos offensichtlich seinen griechischen Wurzeln huldigen und den Sirtaki tanzen möchte und die Buzuki stimmig integriert. Ein zweites Mal hören muss ich das dennoch nicht. So bleibt The Human Fear vor allem ein gut gemeintes Alterswerk, dem man die investierte Liebe anhört, auch wenn sie nicht immer überspringen mag. Neben den gelungenen Songs könnte man sich aber auch mal wieder den vergessen scheinenden Alben Tonight, Franz Ferdinand und Right Thoughts, Right Words, Right Action widmen, die noch einen Ticken besser zu unterhalten wissen.
Es tut gut, Alex Caprano singen zu hören, weil es braucht nur einen Ton aus seinem Mund und ich bin zurück in der Dunkelheit der Matinee. Nur leider schwingt da halt auch sehr viel Nostalgie mit. Auf diesem Album findet songwriting-technisch vor allem so Trademark-Pflege statt. Gut, ein Drittel der Songs wirken, wie du schon gesagt hast, Max, B-Seiten aus den Debüt- oder You Could Have It So Much Better-Zeiten. Das andere Drittel fällt dann irgendwie einem Overkill an Synthies zum Opfer, was mich sehr nervt. Bleiben am Ende dann 3-4 Songs, die mich darin bestätigen, dass das mal eine Lieblingsband von mir war. Alles in allem also irgendwie ein halbgares Vergnügen, vor allem nach 7 Jahre Pause.
Ja, du hast schon vorhin angesprochen, ich mache diesen Bruch in der Bandgeschichte tatsächlich auch 2016 in dem Ausstieg von Gitarrist Nick McCarthy ein bisschen fest, weil er doch ein stilprägendes Mitglied war. Und dieses 2 Jahre später erschienene Always Ascending hat mich dann auch sehr enttäuscht. Umso euphorischer war ich, als ich jetzt Audacious das erste Mal gehört habe, mit diesem treibenden Beat, rhythmischen Break und diesem hymnischen Refrain, so ein bisschen Queen-Anklänge auch. Also das war eigentlich zu 100% klassische Franz Ferdinand. Und dieses anfängliche Versprechen kann das Album aber eben leider nicht auf voller Länge einlösen, sehe ich genauso. Also schon dieses bisschen an Tears for Fears erinnernde Everyday Dreamer plätschert so vor sich hin. Hooked finde ich mit diesen Fieb- und Bratz-Synthes extrem nervig. Also das ist ein Song, wo ich wirklich weiter skippe. Night or Day klingt nach einem schlechten Rip-Off von Take Me Out. Es gibt aber doch noch ein paar kleine Highlights. Du hast sie, glaube ich, auch genannt. Wir sind relativ einig, Build It Up, Cats und das mit griechischer Folklore flirtende Black Eyelashes. Ich finde auch The Doctor noch ganz nett. Also alles in allem kein schlechtes Album, aber an die frühen Großtaten kann es leider einmal mehr nicht anknüpfen.
Dafür hat der Philipp vielleicht noch eine frühe Großtat an sich für uns.
Ja, denn denke ich an das Debütalbum von Phoebe Lani und Lily Massiera, aka Lambrini Girls, fängt bei mir freilich umgehend die Assoziationskette zu rattern an. Was zur Hölle treiben eigentlich die Bahamen, die es mit ihrem Grammy gekrönten Welthit Who Let the Dogs Out geschafft haben, schon meinem 13-jährigen Ich so tierisch auf den Sack zu gehen, dass dagegen der Burger Dance von DJ Ötzi fast schon wirkt wie progressiver Artpop. Aber abgesehen davon und von diesem etwas unglücklichen Albumtitel haben die Girls aus Brighton Gottlob wenig bis gar nichts mit den Men von den Bahamas zu tun. Stattdessen drängen sich die Vergleiche mit Riot-Girl-Ikonen à la Bikini Kill, Babes in Toyland, den frühen Hole oder ihren Epigonen von heute wie Aim Land of Sniffers oder 24/7 Diva Heaven auf. Schon Songtitel wie Big Dick Energy, No Homo, Filthy Rich Nepo Baby oder Cuntology 101 lassen keine Fragen mehr offen, wo es hier lang geht, und es macht ungemein Spaß. Also selten habe ich in diesen natürlich noch jungen, aber auch im gesamten letzten Jahr ein kurzweiligeres Album gehört, vielleicht ausgenommen Last Dinner Party. Vom queeren Empowerment über Alltagssexismus bis hin zum Marxismus wird hier gesellschaftskritisch fast kein Thema ausgelassen, das es nicht verdient hätte, mit Wut und Trommelfeuer-Gitarren und sich überschlagenden Gitarren und Noise und Grunge und Punk und britischem Humor herausgebrüllt zu werden. Das ist inhaltlich stellenweise auch ein bisschen zu viel des Guten, wie ich finde, weil vieles halt nur angeschnitten wird, womit da ein bisschen Substanz auf der Strecke bleibt. Allerdings, wer einem die Parolen mit so viel staubtrockener Wut und schönsten Sussex-Englisch ins Ohr schreit wie Lanny, dem sieht man oder Frau oder Trans das gerne nach. Mich haben die Lambrini Girls mit ihrem kontrollierten Chaos beim ersten Durchhören jedenfalls gepackt. Trotz Who Let the Dogs Out? Hu, 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 hu.
Ich erinnere mich da immer an Mitt Romney im Wahlkampf 2012. Weißt du, wovon ich rede?
Ja.
Der stand neben einer schwarzen Familie und hat sich dabei filmen lassen, wie ihm spontan auch diese Zeile entfloh. Aber ich musste zurückdenken beim Genuss dieses Albums an die frühen 20er. Die schönste Zeit im Leben, in der man sich auf Kosten des Grundstudiums hemmungslos dem Hedonismus hingeben kann, ohne sein soziales Gewissen dabei zu vernachlässigen, weil man übers letzte Jahr immerhin schon die ersten 30 Seiten von Das Kapital gelesen hat. Das dafür umso prominenter neben dem noch ungelesenen Sartre und Foucault auf dem bierfleckigen Schreibtisch liegt. Die Zeit, in der man die Welt bereits in ihrer Gänze verstanden hat, dank Dawkins weiß, dass es keinen Gott gibt, dank Chomsky weiß, dass der Kapitalismus die Keimzelle allen Übels ist. So gerne würde ich zurückkehren, und dank Lambrini Girls kann ich es. Ihr Sound klatscht Emil samt den Swiffer, die Sniffers an die Wand. Die Empörung ist gerecht und für Subtilität später noch genug Zeit im Leben. Eine halbe Stunde später bin ich wieder fast 40 und finde den lyrisch und instrumental geschwungenen Holzhammer bei aller Würdigkeit der Themen dann doch etwas plump. Doch bin ich nicht eigentlich Teil des Problems? Auf meinem Schulweg hat jemand mit Edding auf einen Laternenpfahl Mackern den Penix Penis zerhäckseln gekritzelt. Ist das jetzt die erfolgsversprechendste Strategie zur Überwindung des Patriarchats? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass täglich hunderte Teenager daran vorbeigehen und vielleicht darüber nachdenken. So funktionieren auch die Lambrini Girls. Als Schlachtruf, nicht als Friedensvertrag. Und das tun sie ziemlich gut.
Du hast 30 Seiten vom Kapital geschafft. Respekt.
Über ein Jahr.
Ja, ich bin nicht über den Inhaltsverzeichnis hinausgekommen.
Ich hatte nur den bierfleckigen Schreibtisch. Lambrini Girls. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen voreingenommen bin und ich doch ein etwas gespaltenes Verhältnis zu der Band habe. Ich glaube, ich habe es auch schon erzählt. Ich habe es ja letztes Jahr gesehen beim Iceland Airwaves in Reykjavik. War ein wahnsinnig intensives und energetisches Konzert. Sind auch tolle Musikerinnen, die wissen mit ihren Instrumenten was anzustellen. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war auch sehr viel politische Agitation. Also ich gefühlt die Hälfte des Konzerts Phoebe Lunny, also wirklich geschimpft, getobt, beleidigt, unter anderem den isländischen Ministerpräsidenten. Mit den meisten Anliegen der Band gehe ich auch vorbehaltlos mit. Der Kampf gegen patriarchalische Strukturen, Homophobie, Polizeigewalt, soziale Ungerechtigkeit betrifft, alles d'accord. Ich habe halt ein Problem mit der extrem einseitigen Betrachtung des leider halt doch ziemlich komplexen Nahostkonflikts, Stichwort Free Palestine und die ziemlich radikale Art und Weise, wie Phoebe Lunny da Partei ergriffen hat und dann auch wirklich klipp und klar gesagt hat, jeder, der das anders sieht, kann bitte den Saal verlassen. Habe ich nicht gemacht, weil ich mir nicht gern vorschreiben lasse, wann ich wohin gehe. Aber ich fand es dann doch eher als unangenehm. Wenn wir uns auf die Musik beschränken, gute Platte mit einer wahnsinnigen Energie und ganz viel jugendlicher Wut, aber auch großer Lust am Lärm und Texten voller Sarkasmus und Selbstironie. Und Phoebe Lunny, ich habe es ja schon angesprochen, ist so eine Mischung aus Amy Taylor und der jungen Courtney Love. eben nur mit Sleaford Mods-mäßigen Akzent. Den Einfluss der Idols, finde ich, hört man auch so ein bisschen heraus. Also alles in allem ein schöner Schlag in die Fresse mit Highlights wie Big Dick Energy, No Homo oder Nothing Tastes, Good As It Feels. Auch wenn man die Damen dann auf Dauer doch etwas zu eindimensional vor sich hin poltern. Und über das Gaza-Thema würde ich gerne nochmal in Ruhe mit Ihnen reden. Oder vielleicht lieber auch nicht.
Wahrscheinlich nicht. Philipp, du hast jetzt nochmal in unserer Rubrik Kurz und Gut, in der wir noch ein paar weitere Alben nennen, die wir gerne mochten, das ultimative Kontrastprogramm zu den Lambrini Girls.
Ja. Ich weiß in die Runde.
Den ältesten weißen Mann, der noch eine Gitarre halten kann.
Nein. Da tut ihr ihm wirklich Unrecht, denn nachdem das neue Jahr mit der Trump-Musk-Shitshow schon wieder schrecklich gestartet ist, da lächelt sich einfach nach naiver Love und naiven Peace, wie sie mir nur noch Ringo Starr verkaufen kann. Und deshalb empfehle ich zum Wundenlecken und zum abendlichen Flucht vor der Realität sein neues Album. Look Up mit 11 wunderschönen, einfachen Country-Songs. Die meisten davon übrigens geschrieben von dem großen T-Bone Burnett. Ringo Starrs neues Album. Ein kurzer und guter Tipp.
Ich habe auch noch zwei. Never judge a book by its cover, lautet ein englisches Sprichwort. Und im Falle der Londoner Band X-Void gilt dies definitiv auch für ihr zweites Album In Love Again. Was nach Stoner Rock oder Psychobilly aussieht, erweist sich nach wenigen Takten als eine melodieverliebte Vielehe von Powerpop, Jangle Rock und Shoegaze, wie sie gegenwärtig wohl nur die KanadierInnen von Always und die Zweitband von Sänger Owen Williams namens The Turps in derart traute Harmonie führen. Was X-Void außerdem abhebt, ist Williams Songwriting-Partnerin Lan McArdle, die sich stimmlich schon in der gemeinsamen Vorgängerband Joanna Gruesome perfekt mit seinem Morrissey meets Michael Stipe-Timbre ergänzte. Dass sie sich auf In Love Again nicht länger dem Standesdünkel ihrer Punk- und Hardcore-Wurzeln unterwerfen wollten, äußert sich nicht nur in verdoppelten Songlängen im Vergleich zum ebenfalls gelungenen Vorgänger Bigger Than Before, sondern auch in nahezu perfekten Pop-Momenten wie July. Wer There She Goes von den Lars auch als Sixpence on the Richer Cover mochte, findet hier seine oder ihre Bestimmung. Und dann möchte ich noch Avec erwähnen. Das ist die oberösterreichische Singer-Songwriterin Miriam Hufnagel, die ihren amerikanischen Kolleginnen auf ihrem vierten selbstbetitelten Album auch weiterhin mit Leichtigkeit das Wasser reichen kann. Hervorragender Gitarrenpop und uneingeschränkte Empfehlung an alle, die so viel Schönklang ertragen können. Und apropos Schönklang, den gibt's auch in unserer Geburtstagsfeier jetzt gleich.
The Good Old Days.
Für unser heutiges Geburtstagskind mussten wir ein bisschen tricksen und den deutschen Release-Termin im Januar vor 20 Jahren nehmen. In den USA war es allerdings schon im September 2004 erschienen. Uli, was feiern wir heute?
Wir feiern heute Arcade Fire mit Funeral. Und ich muss euch da auf eine kleine Zeitreise mitnehmen erstmal. Und zwar in den August 2005 Monsters of Specs Festival in Köln. Bin ich eigentlich nur hingefahren, um Dinosaur Jr. in Originalbesetzung zu sehen. War eins dann der großartigsten Festivals, die ich jemals erleben durfte. Auch noch mit Hot Hot Heat und The Go Team. Und eine Band, die ich bislang nicht kannte. Und es hat ungefähr 5 Minuten gedauert und ich stand mit offenem Mund vor der Bühne und sah 8 Menschen in seltsam altmodischen Gewändern zu, von denen einer einen Helm trug und sich mit Drumsticks auf den Kopf schlug und der Rest wie eine Art Kelly Family auf Ecstasy herumhüpfte und mit allerhand Instrumenten ein wahres musikalisches Inferno entfachte. Ja, und die Band hieß Arcade Fire und den Auftritt konnten dann an diesem Abend selbst Dinosaur Jr. nicht mehr toppen. Die kurz davor in Deutschland veröffentlichte Platte dazu hieß Funeral und ist definitiv eines der großartigsten Debüts der Nullerjahre. Auf den nachfolgenden Alben Neon Bible and the Suburbs mögen die Kanadier ihr Songwriting und ihren ureigenen Trademark-Sound zwischen Folk, Indie-Rock, Art-Pop und Kammermusik perfektioniert haben, aber Funeral mit seiner hymnischen Wucht, manischen Überdrehtheit und sakralen Eleganz am Rande der Ekstase war einfach das Erweckungserlebnis. Müsste man diese Platte mit 3 Songs erklären, wären sowohl der elegische Opener Neighborhood One, Tunnels, das kirchentagskompatible Wake Up mit seinen Wir fassen uns alle an den Händen Chören und das pulsierende in seinem Pathos etwas an die frühen U2-Erinnerer der Rebellion. Diese Songs bringen die Laut-Leise-Dynamik und das Stilmittel der Steigerung am eingängigsten auf den Punkt. Aber auch der Rest dieser Platte fällt kaum ab. Wenn Regine Chassan, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zu karibischen Rhythmen ihr Heimatland Haiti besingt oder zusammen mit ihrem Ehemann Vin Butler auf Französisch Une année sans lumière schmachtet, sind das willkommene Verschnaufpausen in der kollektiven Raserei. In Neighborhood 2 Laika konterkariert ein sehnsuchtsvolles Akkordeon und Streicher Butlers Geschrei. Crown of Love ist eine herzzerreißende Liebeskummerballade. Die Textzeile If you still want me, please forgive me dürfte wen Butler 2022 nach außerehelichen Affären und damit verbundenen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens wiederverwertet haben. Und das über 6-minütige symphonische In the Backseat beschließt ein Meisterwerk, das auch 20 Jahre später nichts von seiner feierlichen Grandezza und überbordenden Energie verloren hat. Und allein für diese Platte und vor allem dieses Konzert 2005 werde ich dieser Band auf ewig dankbar sein, komme, was da noch wolle.
Ich erinnere mich noch relativ genau an den Release und bilde mir ein, dass Neighborhood No. 2 auf dem Vision Sampler war. Und obwohl ich so etwas mit dem beschränkten musikalischen Horizont eines 19-Jährigen noch nie gehört hatte, ging es mir wirklich sofort ins Ohr. Und das ist ja insgesamt ein Album, das einem mit seinem Spektakel permanent einen Dopaminrausch injiziert. Nur, dass dieser Bombast, wie er mit dem Post-Britpop von Coldplay, Embrace und anderen Einzug in den Indie-Rock gehalten hat, hier keinen Schmalz verbreitet, sondern einfach pure Dynamik. Mir fehlen da ausnahmsweise auch wirklich die Vergleiche. Die orchestraleren Bright Eyes of Lifted vielleicht oder ironiefreie Divine Comedy. Habt ihr, Uli, hast du einen Vergleich im Kopf für diese Band oder den Sound dieses Albums?
Wirklich, war damals wirklich was Neues. Also es gibt im Nachhinein Bands, wo ich sage, da höre ich Arcade Fire raus. aber zum damaligen Zeitpunkt, ich stand da wirklich mit offenem Mund vor der Bühne und hat sowas noch nicht gesehen, sowohl die Performance als auch die Musik. Das war schon was ganz Neues auch einfach.
Du bist ja nicht der allergrößte Fan, Philipp.
Nee, ich bin kein Ultra.
Konntest du nochmal hören, was für dich entdecken?
Entdecken konnte ich nichts Neues. Und im Vergleich dazu halte ich The Suburbs für das Meisterwerk der Band. Aber selbst ich kann mich natürlich gegen die Großartigkeit von Einstiegssongs wie Number One oder Neighborhood Number Two nicht wehren. Und wenn sie von Win Butler nicht so verdammt weinerlich vorgetragen wäre, dann wäre Crown of Love für mich sogar mit die schönste Indie-Ballade aller Zeiten. Ja, was soll ich schon meckern? Alles in allem natürlich ein unfassbar starkes Debüt.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es ein perfektes Album ist, denn ich habe den Makel auch beim Wiederhören für diese Besprechung bis heute nicht gefunden. Also die Melodien, die Lyrics, die Instrumentierung, der Flow der Songs im Albumkontext, das ist alles bis zur Perfektion gereift und klingt riesig, obwohl es mit relativ bescheidenen Mitteln in nur einer Woche aufgenommen wurde. Und das ist dann zugleich auch die Tragik dieser Band, die sich zwar kommerziell zu noch größeren Höhen aufschwingen konnte, sich künstlerisch aber in der Folge permanent die Zähne an diesem Debüt ausgebissen hat. Oder bei dem Versuch, etwas Gleichwertiges zu erschaffen. Ich finde auch The Neon Bible und The Suburb super, aber ersterem fehlt so ein bisschen der emotionale Punch der Performance, weil man hört, dass da ein ganzes Studioorchester viel zu perfekt spielt. Und das war auf dem reduzierteren Suburbs dann kein Problem mehr, aber das hat trotz durchgängig hohem Niveau einfach auch nicht mehr die gleiche Intensität entfaltet für mich.
Wenn ich was kritisieren dürfte, dann wäre es vielleicht, dass es zu viele Geigen sind, dass ich das Gefühl habe, da ist ein Loch, mach eine Geige rein. Aber ja, das ist meckern auf höchstem Niveau.
Als kleiner Tipp noch, ich habe wirklich mal nachgesucht, ob es diesen Auftritt vom Spex Festival irgendwie in diesem Internet zu finden gibt. Gibt es leider nicht, oder ich habe es zumindest nicht gefunden, aber es gibt vom selben Jahr 2005 einen ganzen Live-Mitschnitt von Auftritt, jetzt habe ich vergessen, bei irgendeinem Festival. Also schaut euch das mal an. Es ist unfassbar, wenn diese 8 Leute da auf der Bühne stehen und eine dermaßige Spielfreude an den Tag legen. Also man kann gar nicht anders als da begeistert sein.
In diesem Internet habe ich auch noch ein paar Statistiken gefunden. Ich glaube, wir hatten in dieser Rubrik neben OK Computer noch kein höher gelobtes Album. Nur mal ganz kurz die Listenplätze. Also ich habe hier beste Alben der 2000er, Paste und Pop Matters beide Platz 3, Consequence und Pitchfork Platz 2, Under the Radar Platz 1, beste Debütalben aller Zeiten, Rolling Stone Platz 15 und beste Alben aller Zeiten, NME Platz 13. Also ein Brett.
Wobei da Jahre später nochmal eine neue Liste kam, da waren sie, glaube ich, nur auf Platz 500 im Rolling Stone.
Das war aber die besten Alben aller Zeiten.
Besten Alben,
die
besten, genau. Debütalben. Ja, nee, besten, ja. Alben, genau. Da waren sie ja bei der ersten Liste auch noch 115 oder so, glaube ich, und dann abgerutscht auf 500.
Oh, das machen wir bitte auch mal, die besten.
Die besten 500.
Die besten 500 in die Debütalben.
Genau, wir geben dann unsere Jobs auf. Okay.
Gut.
Happy Birthday, Arcade Fire. Ich hoffe, ihr lauft nochmal zu höherer Form auf oder lasst einfach bleiben.
Der Headliner.
Womit wir bei unserem Höhepunkt der Sendung angekommen sind. The Best of the Rest. Nachdem wir letztes Mal schon unsere Alben des Jahres 2024 hatten, folgen diesmal die Songs und noch weiteres mehr. Und Philipp, fang du doch gleich mal mit deinen Top 10 Songs 2024 an.
Sehr gerne.
Und vielleicht kommentieren wir noch ein bisschen abfällig.
Untersteht euch. Ich fange an mit Liam Gallagher und Sean Squire mit Mars to Liverpool, weil für mich der im besten Sinne altmodischste Song des Jahres. Ihr seid damit einverstanden.
Ja, ich das bin war der psychedelischere, oder? Von den beiden.
Klingt sehr nach Birds oder Teenage Fanclub, fand ich. Also war sogar auf meiner Urlaubsplaylist.
Ja, dann.
Deswegen Daumen hoch.
Ich mache weiter mit Big Special und Black Country Gothic, weil der im besten Sinne neumodischste Song des Jahres. Zumindest habe ich es in der Art noch nie gehört. Wunderbar. Ich glaube, das ist sogar ein Udis-List.
Ja, erste Mal gehört und wirklich komplett geflasht gewesen. Habe, glaube ich, fünfmal hintereinander den Song angehört. Und klingt mit seinem scheppernden Beat und dem herausgerotzten Vocals zunächst so ein bisschen wie Sleaford Mods, ehe Joe Hicklin dann plötzlich wie Bruce Springsteen klingt. Also für mich die 3 Minuten des Jahres.
Ja, ich finde es auch super, aber auf Albumlänge hat es bei mir einfach nicht so geklickt wie bei euch. Trotzdem sollte man gehört haben, letztes Jahr.
Was bei euch beiden eingeschlagen ist wie eine Bombe, ist mein nächster Song, nämlich Jack White mit Tonight Was a Long Time Ago. Weil für mich der Song das großartigste Blues-Rock-Riff des Jahres hat. Manche Leute brauchen Tage, Stunden, Monate oder Jahre, um auf irgendeinen Riff zu kommen. Und der Jack, der schüttelt es einfach aus dem Arm und es klingt einfach wow. Und das seht ihr beiden natürlich kritiklos genauso.
Ich finde, es klingt fast schon so ein bisschen nach frühen AC/DC.
Ich denke eher sofort an Led Zeppelin, aber ja.
Kann man alles. Also mir gefällt zwar von der Platte jetzt How I'm Feeling noch ein Tick besser, aber der Song ist okay, nur das Gitarrensolo hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Genau. Gerade das.
Na. Da geht's mir wie dem Uli. Ich mochte auch der Zahn im Feeling am liebsten, aber auch der hat es in meine Playlist geschafft.
Wow.
In diesem Album.
Juhu. Ja. Dann mache ich mal weiter mit meinem liebsten belgischen Zipfelmützen-Trio namens Gnome und ihrem Song The Gods Are Evil, weil der Song für mich die großartigsten Salven an Stoner-Rock-Riffs des Jahres hat und ich habe die live gesehen. Ist einfach eine wahnsinnslustige Band und wie kann man nur so verrückt sein? Ich liebe sie. Ich musste von diesem neuen Album einfach einen Song wählen und ich habe den genommen, obwohl eigentlich jeder Song vollgeladen ist mit unfassbar vielen Riffs, die, ja, man musste live erlebt haben.
Es klang tatsächlich sehr viel ernsthafter, als ich es aufgrund des Titels und des Bandnamens befürchtet hatte. Und ja, hat gut gerockt, auf jeden Fall. Noch nie gehört vorher, aber nicht mein Ding, aber halte ich gut aus.
Ja, muss man erstmal den Mut haben, sich rote Zipfelmützen aufzusetzen. Also dafür schon mal Hochachtung. Und dann so stabile Stoner Rock mit Danzig-Text. Also kann man vorstellen, dass das live gut kommt. Ja. Fand ich auch sehr unterhaltsam.
Man muss auch Mut haben, 5 Euro für diese billigen Zipfelmützen zu zahlen auf dem Konzert. Aber ich hab's getan. Dann mache ich weiter mit Sleater Kinney und Hell. Weil es 2024 kein Refrain gab, der betörender und verstörender war. Und ich glaube, der Max stimmt mir zu.
Ja, also als wir den in den News besprochen haben, da meintest du, dass er dich an einen James-Bond-Soundtrack erinnert. Und so unpassend fand ich den Vergleich gar nicht. Wenn Adele Feuer spucken würde, klänge sie der Dramatik von Corin Tucker vielleicht ebenbürtig. Also ganz großes Kino und ebenfalls unter meinen Top 10 Songs des Jahres.
Zweitbester Song des Albums, zum Besten kommen wir noch.
Dann mache ich weiter und mache es ganz kurz. Die Black Keys mit Beautiful People, Stay High, weil es einfach geil ist. Entschuldigung.
Sind auch in meiner Top 20 Songs des Jahres tatsächlich. Auch wenn das Album dann so komplett vergessen wurde danach. Ich finde es nach wie vor kein schlechtes Album. Und den Song, der knallt auf dem Dancefloor, wie ich schon erprobt habe, beim Auflegen und groovt wie Sau.
Ich hoffe auch, dass sich die Band in diese bedenkliche Richtung nicht entwickelt, in die es zu gehen scheinen, nach diesen letzten Konzerten für, was war's, Crypto, schieß mich tot.
Ich fand den Song anfangs auch super, guter Party-Song mit 70s Appeal, finde aber, man hört sich relativ schnell dran satt.
Ich habe nicht so oft gehört. Vielleicht war das der Vorteil. Was ich öfters gehört habe, war auf jeden Fall Emily the Sniffers, das ganze Album, und ich musste mich für einen Song entscheiden, deswegen habe ich You Should Not Be Doing That, genommen, weil ich Amy Taylor liebe. Und ja, auch das verrückte Scheiß-Saxophon vor in der Mitte.
Ja, hätte ich vielleicht auch genommen. Finde, es ist auch einer der besten und der interessantesten Songs auf dem Album, weil er so ein bisschen Hip-Hop- und Funk-Einflüsse ja sogar hat. Und Saxophon bin ich ja immer dabei. Toller Groove. Ja.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Saxophons hasse in jedem Song.
Ja, eigentlich. Eben. Ja. Ich weiß.
Saxophons, ja.
Saxophon.
Für mich der.
Saxophonie.
Für mich auch mit Abstand der beste Song auf der Platte. Mag ich sehr gern.
Gut, weiter mache ich mit den Bad Nerves, die ich in Kurz und Gut damals sehr gehypt habe und dann sträflich es vergessen habe, in der Jahrestop 10 zu erwähnen oder in der Jahrestop 20. Tut mir leid, wenn ich jetzt das Album höre, denke ich mir, das hätte eigentlich Platz 11 oder so verdient gehabt. Aber egal, ich nehme den Song USA vom Album, denn ich mag es einfach gern schnell und schmutzig. Und dieser Song ist schnell und schmutzig und einfach nur wunderbar.
Ich finde, die klingen eher skandinavisch. Also ich war dann ganz überrascht. Das ist, geht es so Richtung Helicopter?
Genau. Jungen Helicopter.
Schön auf die 12, cooler Song. Man stellt sich bei dem Song förmlich vor, wie Donald Trump und Elon Musk dazu ungelenk tanzen, was den ganzen Song kaputt machen würde. Aber ja, cooler Song.
Ich mochte All Right und Too Lazy to Love auf dem Album noch wieder lieber. Auch aber auch das ein, ja, vielleicht der offensichtlichste Hit der Platte.
Ja. Dann bin ich schon beim vorletzten. Die Idols mit Grace. Weil ja das Lied die hoffnungsvollste Parole des Jahres hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Love is the thing.
Ja, und ich fand das Video das Beste an dem Lied. Fand es ein bisschen zu, ich hätte auf den Ausbruch gehofft oder irgendwas Treibendes. Das hat mich nicht so ganz mitgenommen über die volle Spielzeit. Weil
das Video war yellow,
die
oder?
Die Melodie nicht stark genug war. Genau, das war die KI-Version von, wo Chris Martin dann am Strand stattdessen Grace singt. Und nicht
ich weiß, was du meinst, da fehlt der Refrain, aber zu Recht, weil das pulsiert so dermaßen, dass ich es kaum aushalten kann unter der Oberfläche. Deswegen braucht es gar keinen Refrain.
Ja, ich finde es auch eher einer der unspektakuläreren Songs der Platte. Gift Horse Dance oder Pop 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 haben jetzt bei mir mehr Eindruck hinterlassen, aber ganze Platte ist gut. Song ist auch okay.
Und dann bin ich schon bei meinem 10. Song des Jahres. Ketka mit München, weil der Song 2024 wichtig war und weil er mit Blick auf den 23. Februar 2025 noch wichtiger wird. Dürfen wir eigentlich Wahlentsprechungen aussprechen?
Habe ich ja indirekt schon getan.
Ja. Ja, ich möchte wirklich jedem, der sein Hakenkreuz für die AfD machen will, mitteilen, dass er ein Arschloch ist und dass er, ich hoffe inständig, dass sich jetzt kein Hörer dieses Podcasts und keine Hörerin angesprochen fühlt. Und falls doch, dann soll er sich jetzt oder sie sich jetzt sofort verpissen, denn ich erteile ja auch Hausverbote für den Podcast, wenn es sein muss.
Außer es sind Abonnenten. Ah, gibt's ja nicht mehr.
Selbst dann.
Ja, bin ich bei dir. Textlich mit Sicherheit der wichtigste Song. Ich finde jetzt nicht der beste Song des Albums, nicht der Hit, da gibt's andere, aber vom Text her auf jeden Fall natürlich in guter alter Ketka-Tradition sehr auf den Punkt und sehr wichtig. Insofern absolute Berechtigung in dieser Liste.
Mich würde ein bisschen interessieren, Philipp, wie dieser Song für dich zu einem Top-10-Song gereift ist, weil wir uns, glaube ich, alle, als wir ihn in den News damals besprochen haben, so einig waren, dass das musikalisch zumindest ja eher die sperrigere Seite von Ketka ist, die einen nicht sofort mitnimmt.
Aber textlich.
Und allein die mit der Message wegen ist er ja sicherlich nicht nur in deiner
Top-10. Doch, allein der Message wegen. Musikalisch gibt es tausend andere bessere Songs. Es geht hier nur um die inhaltliche Botschaft.
Aber das ist bei Ketka ja oft so, dass sie gerade so ihre wichtigen Songs musikalisch fertig verpacken. Ne? So Der Tag wird kommen auch und Löcher im Zaun, Sommer 89. Ne? Das sind alles nicht so die wirklichen Hits. Aber vielleicht machen sie es ganz bewusst, dass man eher auf den Text hört und durch die Musik gar nicht so abgelenkt wird.
Soll nicht heißen, dass
was,
nicht.
Die denken sich ja was dabei.
Denken sich ja was dabei.
Bestimmt.
Auch bei ihren anderen Songs natürlich. Also soll nicht heißen, dass da weniger wichtige Messages nicht auch noch versteckt werden zu lieblicheren Melodien auf dem Rest des Albums. Aber danke, Philipp. Damit bin ich bei meinen Top 9 Songs des Jahres, nachdem du Sleater Kinney auch hattest.
Stimmt, ich habe euch ja beiden weggenommen.
Mit Father John Misty und Screamland. Das ist bombastischer Schönklang, wie ich ihn von Herrn Tillman nur in kleinen Dosen vertrage. Aber dieser Song treibt ihn mit einem Build-up auf die Spitze, wie man ihn sonst nur aus Techno-Clubs kennt.
Also ich merke schon, du hast absolut ein Fable für Songs mit Überlänge neuerdings. Wenn ich an Los Campesinos denke und Decemberists und nicht Seattle. Also hast irgendwie, du brauchst Zeit, ich sehe schon. Aber schöner, epischer Song mit dem typischen Father John Misty Schmelz, viel Pathos, was aber gar nicht negativ gemeint ist. Ich mochte ihn auch.
Ist mir zu viel des Guten. Der Mann war mir immer schon zu viel des Guten. Ja. Das ist auch der einzige Song von der Top 10, mit dem ich nicht wirklich einverstanden bin. Mit allen anderen kann ich leben.
Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du mit Loud Bark von Mannequin Pussy nicht d'accord gehen würdest. In der Strophe noch wunderschöner Shoegaze, der sich zum wütendsten Refrain des Jahres steigert, ohne je ganz zu explodieren. Was für eine Vocal Performance von Marisa Dabies.
Amen, amen und amen.
Bei mir auf Platz 13 übrigens, ich habe gerade meine Liste hergeholt, Platz 13 der Songs des Jahres.
Habt ihr mehrere? Ich habe das 10.
Ach, ich habe 100, aber...
Nee, Songs habe ich nur 10.
Hab die dann nicht mehr. Mein Rocksong des Jahres ist Midas von Wunderhorse. Einfach klassisch, punchy, mitreißend performt, Indie-Rock in seiner pursten Form.
Kann ich auch unterstreichen. Hab
mir witzigerweise heute die Platte gekauft. Steht noch unausgepackt unten, finde es ein sehr schönes Oldschool Neil Young Gitarrenriff, angenehm überdrehter Gesang, toller Song, tolle Band.
Lohnt es sich,
das Album zu kaufen? Entdeckungen des Jahres, ja.
Dann werde ich es tun, nach dem Song auf jeden Fall.
Dann habe ich God of Everything Else von den vorhin zu Grabe getragenen Porridge Radio. Clouds in the Sky war mit Platz 17 mein liebstes Porridge Radio Album und ich bin immer noch ganz verwundert, dass es nicht in Ullis Top 15 gelandet ist. Aber God of Everything Else fängt für mich die rohe Emotionalität und subtile Wut dieses Albums am besten ein. Und You'll Be Hit by a Wave of Me ist eine der coolsten Drohungen der Rockgeschichte.
Es ist wirklich eine Schande, dass ich
rechtfertige dich, Uli.
Ja, ich mochte tatsächlich das Vorgängeralbum einen Ticken lieber. Also die kommen bei mir natürlich auch irgendwo in den Top 25 waren sie auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Song in den Songs des Jahres von der Platte, aber nicht diesen hier. Der ist aber auch sehr großartig.
Dann mein Ausreißer. Ich habe lang überlegt, ob ich Squabble Up von Kendrick Lamar als Guilty Pleasure unterbringen soll. Aber wie sollte ich mich für so einen Killer-Track schämen? Ein vielschichtiger Kopfnicker-Beat, ein traditionsbewusster In-Your-Face-Flow, detailreich in der Modulation und Phrasierung, wie gemacht für ergrauende, Midlife-Kriselnde wie mich, die Hip-Hop hauptsächlich in den 90ern konsumiert haben und mit Autotune-verseuchtem Stotter-Rap immer noch nichts anfangen können. Pures Können.
To Pimp a Butterfly war die letzte Hip-Hop-Platte, die ich mir gekauft habe. Von dem her hat Kendrick Lamar...
Er hätte da nicht drauf gepasst.
Ja, aber ich habe den Song gehört und finde ihn okay. Aber ja, ich wollte bloß mal betonen, dass ich mir seit To Pimp a Butterfly nie wieder eine Hip-Hop-Platte gekauft habe.
Das Lustige ist, die habe ich auch, und ich überlege, glaube ich, mal seitdem nochmal eine Hip-Hop-Platte gekauft habe. Aber da verlassen wir das Feld meiner Expertise. Also ich habe zu dem Song auch keine Meinung. Ja.
Okay, deine Meinung zum nächsten Song kenne ich. Beluga, in Klammern, Einzimmerwohnung, glaube ich. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Von Nicht Seattle ist eine bedrückend schöne Abrechnung mit Berlin und seinen Möchtegern-Feministen, Gentrifizierern und beziehungsunfähigen Mitdreißigern, die am Ende in einem Chor gipfelt, der mich fast so mitnimmt wie der am Ende von Death Cab's Transatlanticism.
Ja, diesen Chor am Ende hätte ich auch nicht erwartet, deswegen, also diese Pathos-Wendung hin, gehört mir auch.
Ich konnte ja mit der Platte bekanntlich nicht so viel anfangen, das ist aber für mich wirklich noch der beste Song der Platte, weil ich den mehrstimmigen Gesang im Refrain mag. Ich finde, sehr schönes Gitarrenspiel und es erinnert so ein bisschen an Wir sind Helden. Also auch vom Gesang her, Judith Holofernes. Aber er ist halt einfach mindestens 3 Minuten zu lang. Okay, den Chor kann man mitnehmen, aber man kann zwischendurch mal das rausschneiden.
Okay, dann habe ich noch Japanik mit Mama Made This Boy. Das war mein Feelgood-Song des Jahres von einem wieder sehr viel leichter hörbaren Album meiner Lieblingsösterreicher, die noch immer wie niemand sonst Englisch, Deutsch und Kapitalismuskritik zu euphorisierender Poesie mischen können. Don't play with the rich kids, sage ich da nur.
Ja, das muss man mögen. Also, mir gefällt es nicht sonderlich, aber ich kann verstehen, dass es dir gefällt.
Bei mir tatsächlich auf Platz 17. Finde auch die Platte für mich so die zugänglichste Japanik-Platte. Gibt Sachen, da kann ich nicht viel damit anfangen. Der Song ist angenehm unverkopft. Schöne 60s-Feeling, schöne UU-Chöre. Da kriegt man mich. Passt.
Und dann hat es tatsächlich noch einen Song von The Hard Quartet in meine Top 10 Songs geschafft, nämlich Six Death Rats. Das ist nämlich der schönste Malkmus-Song seit Shady Lane auf einem ansonsten sehr rumpeligen Album. Aber diese wundervolle Strophenmelodie samt der gewohnt grandiosen Nonsense-Lyrics, die dürfte einfach nie aufhören.
Ich fand, wir taten der Hard Quartet ein bisschen Unrecht, weil das Album jetzt nochmal zu hören, ich finde es immer besser, ehrlich gesagt. Es ist eine richtig nette kleine Spielwiese. Und wir kommen nachher, glaube ich, noch drauf zu sprechen. Und auch der Song ist lustig.
Ja, ja. Zum Album kommen wir noch in einer anderen Kategorie später. Und der Song könnte auch stellvertretend stehen für die leichten Probleme, die ich mit der Platte habe. Also natürlich weckt die Stimme von Steve Malkmus immer so schöne Pavement-Assoziationen, Erinnerungen. Aber ich finde, der Song meandert halt ziellos über 6 Minuten vor sich hin, schlägt ein paar Haken, aber es bleibt irgendwie nichts hängen. Aber mehr dazu später.
Herzlos bist du.
Ja.
Da sind wir auch schon beim Liebesformular von International Music. Meinem letzten Top-10-Song. Die Essener haben auf Endless Rüdenscheid bisher am eindrucksvollsten bewiesen, dass sie viele Subgenres des Indie-Rocks beherrschen, aber dieser Ausflug in Jangle-Pop und Shoegaze mit subtiler Schlagernote klingt wie der größte in Vergessenheit geratene deutsche Hit aus den 80ern.
Also ich finde die Schlagernote nicht subtil, das ist ein bisschen zu viel sogar, finde ich. Aber ja, tut mir aber auch nicht weh, wäre bloß nicht in meiner Top 10 gelandet.
Mach jetzt mal so. Unsere Hörerinnen und Hörer können das ja nicht sehen, aber wir nehmen ja heute erstmals Face-to-Face auf mit einem neuen Programm und wir sehen uns sogar gegenseitig, was noch ein wenig ungewohnt ist. Ich habe jetzt gerade so ein Herzchen gemacht in Richtung Max. Sehr schöner Song. Also auch der beste Song des Albums, Endless Rüttenscheid, finde ich. Ich mag diese Harmoniegesänge. Philipp macht auch ein Zeichen, was gut ist, dass es nicht jeder sieht. Ja, könnte bei mir auch. Habe ich ein wenig zu spät entdeckt, die Platte heuer, beziehungsweise letztes Jahr, aber könnte bei mir auch in den Top 10 gelandet sein.
Bei denen wir jetzt angekommen sind, Uli. Was waren deine Songs des Jahres?
Meine Songs des Jahres. Ich fange mal von hinten an, obwohl es ja keine Reihenfolge gibt. Ich weiß, dass euch der Song nicht so begeistert hat. Haben wir nämlich als Single besprochen. Die Tractors von den Beatsteak.
Moment, ich fand den toll.
Echt?
Ja.
Ich glaube, Max mochte ihn nicht, ne?
Gar nicht, nein.
Muss gestehen, dass das dazugehörige Album war so ein bisschen eine zwiespältige Angelegenheit. Ich fand es nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Aber dieser Song ist für mich so der Prototyp eines klassischen Beatsteaks, Punkrock-Hits und leider mein Gute-Laune-Song des Jahres. Also der lief im Auto sehr oft.
Ist auch der letzte deiner Songs, zu dem ich irgendwas Schlechtes sagen könnte. Ich bereue es nur, nachdem Philipp jetzt die Hälfte meiner Top 10 verrissen hat, dass ich mich nicht noch so höflich geblieben bin.
Moment mal, das waren vielleicht 4, wo ich verrissen habe. Der Rest
das
war absolut
Rad
in Ordnung.
Kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen. Ja. Machen wir weiter, Uli.
Dann kommt mein bester Sleater-Kinney-Song des letzten Jahres. Ihr habt ja den anderen genommen, der nicht minder großartig ist, aber mir gefällt tatsächlich Say It Like You Mean It am besten, weil ich finde, dass so ein bisschen Pop-Appeal den Damen sehr gut steht. Sehr atmosphärischer Song, hat mich sofort gepackt.
Mein zweitliebster auf dem Album.
Naja, dann sind wir uns ja einig.
Ja, Top 5.
Dann habe ich einen Song, den ich eigentlich von euch erwartet hätte. Waxahachie featuring MJ Lenderman mit Right Back to It. Barack Obama hatte dieses Duett mit MG Lenderman ja auch schon für seine Jahrescharts entdeckt. Von meinen Top 10 Songs ist es wirklich derjenige, der mich jetzt nicht auf Anhieb begeistert hat, weil er schon ein bisschen betulich daherkommt, aber dann irgendwann geht er einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich finde, die beiden ergänzen sich stimmlich einfach perfekt und ist einfach eine wunderschöne, gefühlvolle und klischeefreie Country-Ballade.
Ich finde, bis zum Refrain hätte es in meine Top 10 geschafft und ich finde, der Refrain fällt ein bisschen ab im Vergleich zum Rest des Songs.
Ja, stimme ich Max. Eigentlich ein tolles Lied, aber dann kommt irgendwie so was Langweiliges wieder daher.
Gut, ich habe mich bemüht, es nicht nur Songs von meinen Top 10 Platten zu nehmen. Ich habe euch zum Beispiel Cure und Nick Cave erspart, wo eigentlich auch jeweils ein Song in die Jahrestop 10 gemusst hätten. Aber über die Platten haben wir wirklich schon sehr viel gesprochen und ich weiß, dass sie euch nicht so begeistern. Aber English Teacher muss mit rein und da habe ich The World's Biggest Paving Slab genommen, finde ich der stärkste Song eines insgesamt starken Debüts. Beginnt mit so einem typischen treibenden Post-Punk-Rhythmus und so einem markanten Gitarrenriff, um dann plötzlich in atmosphärischen Dream-Pop-Refrain zu münden. Also genau mein Ding.
Und hat einen Songtitel des Jahres für mich.
Mein liebster Song auf dem Album ist Nearly Daffodils, den ich auch als Songtitel noch besser finde.
Ja, nächster Song ist Vampire Weekend mit Ice Cream Piano. Die Platte Only God Was Above Us hat knapp meine Top 15 verfehlt. Deswegen soll stellvertretend zumindest dieser Song gewürdigt werden. Hat man bei meiner Arcade Fire Rezension heute schon gehört. Ich mag Songs, die so eine gewisse Dynamik entwickeln, wie hier nach 1 Minute 17, als sie dann nach so einem betulichen Beginn dann plötzlich davon galoppieren und wenn diese vogelwilden Streicher reingrätschen und diese Staccato-Drums poltern, wird es komplett abgefahren. Also es ist ein Song, in dem mehr passiert als bei anderen Bands auf ganzen Alben. Und für mich wirklich der beste Song dieser Platte und einer der Songs des Jahres.
Ja, ich finde ihn toll, aber er ist zu lang. Das Intro ist zu lang. Er kommt, er braucht ewig, um zum Punkt zu kommen. Und dann wird er richtig geil.
Das meine ich mit Steigerung.
Ja.
Für mich der beste Song auf der Platte ebenso. Und die Platte ist einfach so ein Durchhöralbum von vorne bis hinten, das im ganzen Sinn macht. Und deshalb stört mich auch das Intro nicht, weil es zum Albumerlebnis einfach beiträgt.
Ja. Von mir.
Nur, ich hatte es in meiner Top 15, das Album, deshalb habe ich es jetzt vielleicht bei den Songs ein bisschen stiefmütterlicher behandelt, um noch andere zum Zuge kommen zu lassen. Würdiger Vertreter.
Ja, dann haben wir noch eine Top 10 Plattenband, komme ich aber nicht drum rum, Japan Druids mit Chicago. Hat genau 10 Sekunden gedauert, bis sie mich gehabt haben mit diesem Songs, den haben wir auch schon als Vorab-Single besprochen. Also diese jubilierend getan, der Gesang, diese melancholische Grundstimmung, so ein bisschen hymnischer Classic-Rock-Touch. Finde, es klingt wie John Cougar Mellencamp auf Speed. Ich liebe einfach alles daran.
Ich war der Teufel tun,
das ist doch des Jahres.
Ja, dann eine Platte, die es, glaube ich, auf Platz 15 bei mir geschafft hat. Max, bei dir war sie höher platziert. Endless Wellness mit Hand im Gesicht. Zusammen mit Danke für alles, mein Lieblingslied vom Debüt, was für ein Glück. Ich fand übrigens deinen Vergleich mit Je öfter ich's höre, mit Neutral Milk Hotel sehr passend. Also dieser galoppierende Rhythmus, diese schöne Orgel mag ich immer, und dann dieser aufgekratzte Gesang, dann dieser spezielle Wiener Charme. Ja, und allein ein Song, der angeht, an manchen Tagen will ich sterben und an anderen lieber nicht, der muss in die Top 10 sein. Also für mich mit der schönste deutschsprachige Song im vergangenen Jahr.
Ja, es hat dieses Lied hat meine Beziehung zu Wieseln völlig verändert. das Album ist auf Platz 2 in meinen Top 10. Das sagt eigentlich alles.
Dein gestörtes Fan ist zu Wieseln.
Das war bis dato nicht gestört, aber.
Dann kommen wir doch noch zu Porridge Radio. War, muss ich jetzt inzwischen sagen, eine meiner aktuellen Lieblingsbands. Auch wenn es das vierte Album nicht ganz in meine Top 15 geschafft hat heuer. Aber diese erste Single-Auskopplung, nämlich Sick of the Blues, die witzigerweise das Album auch beschließt, ist großartig und vereint alle Trademarks der Band. Das ist immer leicht ins Hysterische abkippende Gesang, die spezielle, sind wir wieder beim Thema hochschaukelnde Dynamik und am Schluss dann auch noch eine Jazz-Trompete. Also Wahnsinnssong.
Ich finde God of Everything Else stärker, aber trotzdem, wie du sagst, ein Wahnsinnssong.
Dito.
Und dann kommen wir leider auch nicht drum rum, die Fontaines DC hier aufzuführen mit Starburster. Laut Spotify mein meistgestreamter Song im vergangenen Jahr. Vielleicht sogar der Indie-Hit des Jahres. Unglaublich hypnotisch, unwiderstehlicher Groove. Die akzentuierte Gitarre, dann dieser Refrain mit diesem Röckeln. Also Grian Chatton hat da ja eine Panikattacke vertont. Ich finde, das ist einfach große Kunst. Wie Crawley, der Klassiker.
Favorite war bei mir auf Platz 11 meiner Songs des Jahres, knapp an der Top 10 gescheitert. Aber wahrscheinlich der zweitbeste Song.
Ich dachte, mit keinem Album tat ich mir schwerer, als mit dem Fontaines-Album, da jetzt einen Song rauszusuchen, weil das ist einfach durchgehend so stark, dass ich nicht wusste, welche ich nehmen soll. Ich habe sie ganz gar nicht genommen, was auch ein bisschen blöd ist, aber ja.
Aber du mochtest damals
Favorite, Hammer.
Starburster auch nicht so.
Ja, das stimmt.
Philipp, weiß ich.
Aber Favorite war da auch ein Song des Jahres eigentlich. Nein, ich bin halt auch hoplander bisschen.
Nichts Neues. Danke, Uli.
Gut, den letzten, den ich noch habe.
Du hast noch einen, stimmt?
Ich habe noch einen, eigentlich meine Nummer 1, haben wir heute drüber gesprochen, Big Special, Black Country Gothic, wurde schon abgehandelt.
Zustimmung.
Gut, dann waren das unsere Top 10 Songs des Jahres 2024 und wir gehen weiter zu unserem Konzert des Jahres.
Oh.
Philipp, was war's?
Was habe ich denn da genommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, jetzt
Emil, das
ja, Emil, das war im November.
25. November.
Ja, in der Tonhalle in München. Und ich weiß aber, je länger meine blauen Flecken nach dem Punk-Konzert sichtbar sind, umso besser war das Konzert. Und mein riesiger blauer Fleck am linken unteren Torso ist sogar jetzt noch zu erahnen. Von dem her, was für eine Wahnsinnsshow von Amy und ihren Buben. Und ich freue mich schon auf die nächste.
Ich war nicht dabei, aber ich war mit euch beiden bei Ketka am 23. April im E-Werk in Erlangen.
Und nur deswegen und hast du es gemacht.
So
und
schön war das.
Ihr nimmst mir die Worte aus dem Mund. mein einzig offen gebliebener Wunsch bei diesem Konzert, dass ich nicht 10 Zentimeter größer war, um noch besser zu sehen. Aber Philipp, ich frage einfach dich, war es so gut, wie ich es empfunden habe? Ich
weiß es nicht mehr. Mein einziger Wunsch als Konzert war, dass ich davor nicht so viel Zeit im Pub verbracht hätte, denn ich war schon gut angeheitert, als es losging und habe deswegen ein paar Filmrisse.
Aber, stimmt, ich erinnere mich.
Ja, ich erinnere mich dran,
dass hört es dann irgendwie seltsam durch die Gegend.
Es war aber großartig, glaube ich.
Wie jedes Ketka-Konzert. Ich habe, glaube ich, noch kein schlechtes gesehen. Das ist auch wirklich eine Band. Wenn die da ist, dann geht man halt hin.
Und dein fand's Konzert
auch,
ist ja
auch sehr schön. Mein, ja, will ich gar nicht mehr so viel drüber reden, weil es euch eh langweilt, aber es muss leider heuer letztes Jahr Nick Cave sein, 18. Oktober in der Olympiahalle in München. Kein Konzert, sondern eine Messe. Aber da habe ich ja schon genug drüber erzählt, über das Konzert, über die Platte. Also Nick Cave, Platte und Konzert für mich halt das perfekte Paket 2024.
Und ich bin mir sicher, wenn ich den live sehen würde, hätte ich bestimmt auch ein anderes Verhältnis zu ihm. Weil ich glaube euch ja, dass es ein Kirchenbesuch ist. Ich sollte ihn vielleicht mal live sehen, aber er ist halt auch teuer.
Ja, ich habe ihn auch schon live gesehen, wo es nicht so, also wo es auch gut war, aber anders war.
Okay.
Und er hat jetzt halt nochmal so eine andere Dimension erreicht. Er tritt übrigens in der Elbphilharmonie auf, heuer im demnächst der Kartenverkauf und ich überlege wirklich sehr hart, ob ich da mir das noch gibt. Nur solo, also nur mit Klavier und glaube einem Begleitmusiker. Aber in der Elfi, das wäre nochmal eine ganz andere Art Nick Cave. Das ist das Einzige, was mir bei dem Konzert so ein bisschen fehlt hat, dass hat er inzwischen so einen Backkatalog, dass natürlich nicht alles kommen kann. Aber zum Beispiel eins meiner absoluten Lieblingslieder, The Ship Song, nicht gespielt hat und das glaube ich ist so ein wer prädestiniert für so ein Konzert, wo er dann nur am Piano am Flügel sitzt. Deswegen mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege, wenn ich eine Karte kriege.
Wir haben auch eine negative Kategorie, unsere musikalische Enttäuschung des Jahres. Philipp, möchtest du dich outen?
Ja, als Doppelblasphemiker.
Banause, ja.
Ja, die eine ist Kim Gordon, weil dieses Elektro-Trap-Noise-Gesülze hat sicher einen hohen Kunstanspruch, aber für mich ist The Collective, ich habe es jetzt nochmal gehört, eigentlich durchgehend ungenießbar. Und The Cure, die mich mit ihren Songs of a Lost World nach 16 Jahren Pause einfach, ich habe es schon mal gesagt, irgendwie enttäuscht haben. Denn ich meine, ich bin in der Zeit zum Beispiel berufstätig geworden, Vater geworden und jetzt geht das Kind aufs Gymnasium und ich fühle mich jobtechnisch schon wie ein alter Hase und ein altes Eisen. Aber in der Zeit gelang es Robert Smith und Co. nicht, ein besseres Album wie dieses mittelmäßige Album zu schaffen. Das finde ich halt irgendwie schade. Ich weiß, damit begötzen Mord, aber ja.
Also ich finde es ja...
Willst du zuerst?
Ja, ich will zuerst. Ich finde es ja schön, dass du die Band, die du nach dem Querstrich in unserem Manuskript aufgeführt hast, weglassen hast. Sag's, wer es war.
Nein.
Soll ich das jetzt verraten?
Ja, mach ruhig.
Ja, du hast es The Cure noch aufgezählt und da dachte ich, das sage ich jetzt nichts dazu, die Geschichte würde ich eines Besseren lehren und irgendwann in 20 Jahren wirst du verzweifelt versuchen, diese Podcast-Folge im Internet irgendwie zu löschen. Aber nachdem du es jetzt gar nicht gesagt hast, musst du es auch nicht löschen. Und bei Kim Gordon...
Ich hab's doch gesagt.
Hast du es gesagt?
Ja.
Bei Kim Gordon... Wir
hören dir eh nicht mehr zu.
Ja. Zeit.
Nee, ich seit grad... Folge 4 hören wir dir nicht mehr zu.
Habt ihr mich jetzt gar nicht gehört, oder was?
Dass meine, ich habe währenddessen gerade festgestellt, dass meine Stichpunkte zu meiner Enttäuschung des Jahres weg sind auf meinem Manuskript, aber ist egal. Kriege ich so auch
jetzt
hin.
Mal.
Muss ich freestylen. Zu Kim Gordon noch so, ich tue mich mit The Collective auch schwer, das ist jetzt keine Platte zum Nebenbei hören, aber es ist halt Kim Gordon. Und irgendwie ist diese Verweigerungshaltung und diese Fuck-You-Attitüde halt auch schon wieder bewundernswert. Und sie kann sich's halt erlauben. Also Enttäuschung finde ich deswegen, zu hoch angesetzt.
Nein, wenn ich sie vergleiche mit der anderen Kim, die letztes Jahr ihr erstes Solo-Album rausgebracht hat, dann ist es einfach eine Enttäuschung. Kim Deal.
Also mir ging es bei Kim Gordon so wie auf ihrem ersten Solo-Album No Home Record von 2019, dass ich manche Songs richtig cool fand, wenn sie gegroovt haben, wenn der Gesang auch dazu gepasst hat. Und das waren diesmal sogar noch ein paar mehr als auf dem ersten. Und ich find's schon, es braucht Eier, um in Bye Bye einfach aufzusagen, was man so in seinen Koffer packt, als und das dann als Song-Lyrics zu verkaufen. Ein künstlerisches Statement, dem ich manches abgewinnen kann und The Cure haben es dann, wie in Love is Noise Plus Folge 2 zu hören ist, auf Platz 6 meines Cure-Alben-Rankings letztlich dann doch geschafft, trotz der langen Intros. Also, gehört da nicht hin, Philipp. Ich versuche für diese Rubrik ja Künstler mit Fallhöhe zu nehmen und leider hat mich 2024 nach The Gaslit Anthem und Arcade Fire in den Jahren zuvor auch wieder eine meiner Lieblingsbands enttäuscht, die bis dato ausnahmslos gute Alben gemacht hatte. Ich rede von Dylan Baldy und seinen Cloud Nothings, die es wirklich immer verstanden haben, Noise und Energie mit zuckersüßen Hooks zu paaren, die ihnen auf ihrem aktuellen Album Final Summer leider völlig abgehen. Es ist jetzt nicht schlecht, aber es macht einfach nur keinen Spaß.
Ein Album, das völlig an mir vorbeiging. Und ich glaube, ich habe nicht viel verpasst, oder?
Nee, brauchst du nicht nach.
Ja, und ich habe
es noch geholt. Fang mit den anderen an.
Also ich mag ja die Band, 3-4 Platten, glaube ich, habe ich. Und habe es jetzt angehört, nachdem du gesagt hast, es ist schlecht. Und ich muss gestehen, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Also es ist halt eine grundsolide Cloud Nothings-Platte. Vielleicht ein bisschen zahmer geworden, aber ich muss es vielleicht noch öfter hören. Aber so nach dem ersten Hördurchgang fand ich es absolut in Ordnung. Also irgendwo Missing Link zwischen Superchunk und Wiese. Aber dafür haben sie mich eigentlich gut unterhalten. Aber vielleicht muss ich da noch einmal strenger ins Gericht gehen damit.
Da gibt es vor allem noch ein paar andere Platten davor, die du vielleicht den Vorzug geben solltest. Ich mach dir eine Playlist.
Okay.
Uli, also du hast noch ein letztes Hühnchen zu rupfen.
Nee, in dem Kontext jetzt auch schwierig. Ich habe sehr hart quoted. Und ich finde die Platte gar nicht schlecht, aber es geht ja um Enttäuschung des Jahres. Und ich würde jetzt da nicht Linkin Park nehmen, weil mich das eh nicht interessiert und insofern enttäuscht es mich auch nicht. Und bei der Band hat mich das.
Und das können wir dem Timon nicht antun.
Ja.
Grüße. Grüße.
Bei der Band hat es mich jetzt einfach wirklich enttäuscht, weil die Erwartungshaltung vielleicht so groß war. Also angesichts dieser Band-Supergroup-Zusammenstellung mit Steve Malkmus an vorne dran, den ich ja wirklich liebe, aber es hat mich nicht gepackt. Also es ist so ein Album, wo man merkt, wie viel Spaß die hatten, das aufzunehmen. Und es ist so eine Muckerplatte irgendwie. Und bei mir bleibt da wenig hängen. Und ich mag ja eigentlich diesen schrägen Vibe von Pavement sehr gern. Hatte aber allerdings ehrlich gesagt mit Steve Malkmus mit den Soloalben auch schon mal meine Probleme. Also bin ich auch eher Fan von der Band. Mhm. Und das spiegelt auch diese Platte wieder. Also die ist nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Ist Gottes Willen keine schlechte Platte. Aber meine Erwartungen waren halt ein bisschen höher und ich hätte halt wenigstens ein, zwei Anführungszeichen Hits gerne gehabt und die finde ich da nicht.
Je öfter du das Album hörst, desto mehr schwappt der Spaß, den die haben, aber auch auf dich rüber. So ging es mir zumindest. Deswegen ist das Album besser geworden mit der Zeit.
Ich brauche einfach also lange Intros, sonst wäre ich nicht. Die kommen mir zu schnell zur Sache.
Zur Sache.
Also für mich habt's die drei Hits, Rio's Song, Our Hometown Boy und Six Death Rats und dem Rest kann ich nach wie vor nichts abgewinnen, leider. Aber gut, wir gucken ja manchmal auch über unseren Tellerrand hinaus und entdecken, dass es noch andere Songs, vielleicht auch manchmal peinliche Songs gibt, die uns trotzdem Freude bereiten. Philipp, diese Kategorie heißt Guilty Pleasures des Jahres und nicht coolstes AI-Video des Jahres.
Ja, der Song ist eigentlich, den kenne ich gar nicht. Ich mache immer den Song, die Musik aus, aber ich finde das so unglaublich. A$AP Rocky und Taylor Swift. Ich habe es mir jetzt, glaube ich, 30 Mal angeschaut, aber ich entdecke immer wieder neue abgefahrene Details im Hintergrund. Also das ist kein Video, das ist ein Erlebnis. Und dafür, wow, also eins der besten Musikvideos, die ich jemals gesehen habe, glaube ich sogar. Den Song kann ich nicht beurteilen, denn ich habe ihn, glaube ich, einmal gehört und dann auf lautlos gestellt.
Danke, das hättest du vielleicht vorher sagen können, dass ich mir das Video anschauen soll, weil ich immer den Song 5-mal aufs Spotify angehört und habe gedacht, what the fuck? Also, ja, okay. Ich krieg's nicht. Aber okay, ich schau mal das Video an, vielleicht
verstehe ich's dann. Bestes Video ever.
Meine wahren Guilty Pleasures des Jahres 2024 sind auch die beiden Alben, die ich in diesem Jahr am meisten hören musste. Nur leider sind die Soundtracks von Die Schule der magischen Tiere 1 und 2 nicht 2024 erschienen und damit leider raus, aber dennoch voll mit Bangern, die ich nie mehr aus dem Kopf bekommen werde. Schlaf gut, mein flauschiger Freund. Menschen sind verrückte Tiere. Ich, Wahnsinn.
Ist es nicht bei dir vor der Haustür gedreht worden, oder? In Bamberg?
Ja, natürlich. Ja,
unglaublich.
Ja, ich lebe vor allem mit einem Superfan zusammen. Was ist recht mit einer lauten Tonybox. Das ist ja inescapable. Also, was Aktuelles. Ich bin ja stolz auf uns, dass wir es bis Februar 2025 geschafft haben, ohne den Namen Charlie XCX in den Mund zu nehmen. Aber auch wenn ich nicht wirklich in den universellen Jubel einstimmen kann, bin ich nicht ganz an Brad vorbeigekommen, denn der ultimativen Catchiness des Songs The Apple konnte ich mich einfach nicht entziehen. Mein Guilty Pleasure des Jahres.
Ja, Brad ist wahrscheinlich das Konsensalbum des Jahres, zu dem ich am wenigsten Zugang finde und es gilt auch für diesen Song.
Ja, es gibt, glaube ich, in der Geschichte von Jahresalbenlisten kein Album, das derart Konsens war wie Brad. Selbst in Jahren, wo To Pimp a Butterfly rauskam, war das nicht so hoch gelobt wie Brad dieses Jahr. Oder nicht so oft auf Platz 1.
Ich schwöre bei Gott, dass ich keinen einzigen Song von Brad kenne. Also bewusst habe ich das nicht gehört. Das
ist schon okay.
Komisch, ne?
Nee, das ist ja auch keine Radiomusik. Das ist Kritikerpop.
Komisch.
Aber Uli, was sollte an deinem Guilty Pleasure denn guilty sein?
Ja, das stimmt. Ich habe wirklich ein bisschen überlegt, ob das ein Guilty Pleasure oder ein Song des Jahres ist. Ich hatte ihn erst sogar in meiner Jahrestop 10, aber nachdem ich da immer so viel habe und schaue, was kann ich denn irgendwie ausgliedern, um noch Platz frei zu schaufeln für einen anderen Song, dachte ich immer, das geht auch als Guilty Pleasure durch, weil Schauspielerinnen und Models, die auch singen, das ist ja immer so ein bisschen, naja, also wir reden von Suki Waterhouse und Super Sad. Und die gute Frau ist ja vor allem auch bekannt als Ehefrau von Robert Pattinson. Und macht aber immerhin seit 2016 schon Musik, bei Sub Pop unter Vertrag, also sagt er auch was aus. 2024 ist ihr zweites Album Memoir of a Sparkle Muffin erschienen und Superset ist einfach für mich ein perfekter, zuckersüßer Bubblegum-Popsong. Tolle Melodie, toller Refrain. Ganze Platte ist eigentlich ein einziges Guilty Pleasure. Nennen wir es Lana Del Rey mit Glitzer.
Also ich finde, du hättest die Beatsteaks zu Guilty Pleasures packen
sollen. Nein! Mit in deine
okay, dann die vorletzte Kategorie, Film bzw. Serie des Jahres, Philipp.
Da habe ich sogar beides. Da habe ich bei Serie The Bear mit der dritten Staffel. Es passiert da plotmäßig nicht mehr besonders viel, aber allein diesen liebgewordenen Figuren und ihren Zwängen zuzuschauen, ist ein Erlebnis, weil die Serie zwar storymäßig, aber dafür handwerklich immer perfekter wird. Und Film, leider, oder, ja, nee, es war mein Film des Jahres, Civil War von Alex Garland. Und wir werden ja sehen, ob diese grandios inszenierte Dystopie in spätestens 4 Jahren nicht dann doch schreckliche Realität wird.
Ich habe The Bear nicht gesehen, kann ich sagen. Ich habe nur gehört, dass die Staffel 3 sehr enttäuschend sein soll für Fans der ersten beiden.
Eben nett.
Kann ich nicht beurteilen. Ja. Civil War habe ich gesehen, fand ihn auch sehr gut. Aber ich weiß, warum er dein Film des Jahres ist, weil da Journalisten mal die Action-Heroes sind.
Ja. Yeah.
Ausnahmsweise.
Das, was ich jeden Tag tue. Mein Leben aufs Spiel setzt.
Also bei The Bear, muss ich gestehen, bin ich in der zweiten Staffel irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, nach dieser einstündigen Weihnachts-Sonderfolge.
Zu Hause, das Familienessen.
Ja, genau.
Genialste Folge irgendwie, seit...
Ja, es stresst mich. Ich weiß nicht, warum. Ich fand die erste Staffel richtig gut. Also dieses Thema irgendwie mal was ganz anderes und die Schauspieler sind super. Aber irgendwie stresst mich diese Serie. Also
die Folge heißt Fische.
Und schnell.
Ja, und genau. Das ist für mich eine der großartigsten Serienfolgen aller Zeiten. Von überhaupt allen Serien.
Ja, muss man vielleicht in einer gewissen Stimmung sein, aber ich habe dann irgendwie so ein bisschen den Draht dazu verloren. Vielleicht schaue ich es irgendwann zu Ende. Mal gucken.
Ich habe dieses Jahr tatsächlich nur eine Serie gesehen, The Day of the Jackal, die fand ich ganz unterhaltsam mit Eddie Redmayne. Aber nichts, was ich als des Jahres betiteln würde. Aber ein Film des Jahres habe ich und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich kein Poser bin, denn ich hatte Sean Bakers letzte beiden Filme, The Florida Project und Red Rocket, auch schon in meinen Jahresbestenlisten. Und umso mehr freut es mich, dass er jetzt mit Anora den großen Durchbruch geschafft hat, denn kaum ein Filmemacher porträtiert mit so viel Witz, Herz und Feingefühl Randgestalten der Gesellschaft. Hier ist es die zum Scheitern verurteilte Romanze einer Stripperin mit dem dicksten Brooklyn-Accent aller Zeiten und einem russischen Oligarchensohn. Das ist super kurzweilig, hyperrealistisch gespielt und herzzerreißend am Ende.
Den muss ich mir noch anschauen.
Ja, und es war einer meiner bittersten Momente, als ich dann überlegt habe, was denn mein Film des Jahres war. Und ich dann, ich notiere mir immer alles und dann meinen Kalender durchgeschaut habe und feststelle, dass ich genau zweimal im Kino war, 2024, und zwar in Pumuckl und Minions.
Und wer war besser?
Und Pumuckl hätte ich in der Tat auch als Serie empfehlen können, weil ich die großartig finde, diesen
ja, neuen
Folgen.
Ja, Pumuckl ist ein Episodenfilm ja eher, ne?
Ne, das gibt's ja auch als Serie und im Kino gab's ja die ersten 3 Teile.
Als Episodenfilm.
Genau, aber auch die ganze Serie, die wir inzwischen natürlich haben, großartig gemacht. Wollte ich jetzt aber gar nicht weiter empfehlen, weil es, glaube ich, nicht unser Zielpublikum ist. Deswegen habe ich ich schaue also wirklich kaum noch Filme, weiß nicht warum, früher oft ins Kino gegangen, irgendwie, ja, hat sich's auf Serien verlagert und was ich wirklich sehr lustig fand im vergangenen Jahr war die Netflix-Serie Achtsam Morden. Ich weiß nicht, ob ihr den das die Bücherreihe kennt, das ist die Verfilmung des ersten Teils, wirklich sehr amüsante Buchserie von Carsten Dusse, der Krimi-Handlung mit diesem Prinzip der Achtsamkeit und anderen Selbstoptimierungsthemen verbindet. Sehr schön geschrieben und ich finde eine absolut kongeniale, sehr schwarzhumorige Umsetzung mit tollen Schauspielern wie Tom Schilling in der Hauptrolle oder Mark Hosemann, den man auch aus den Discountern kennt, auch eine sehr geile Serie. Gab es jetzt eine neue Staffel. Also hat mich sehr gut unterhalten. Ist jetzt vielleicht eine Hochkultur, aber für eine deutsche Produktion wirklich schön umgesetzt.
Muss ich auch noch anschauen.
Hat mich zumindest, hat mir Appetit bereitet, deine Beschreibung. Wir sind bei der letzten Kategorie. Buch des Jahres, Philipp. Du hast offensichtlich kein Buch gelesen.
So, mir ist aufgefallen, dieses Jahr. Buch des Jahres war so gemeint, du meinst ein Buch, das auch dieses Jahr rauskam, oder?
Im Idealfall.
Ja, weil mir ist aufgefallen, dass ich nur ganz viel alten Scheiß und alte Sachbücher.
Das
und
Kapital.
sowas gelesen habe. Nee, ich habe ganz viel Dürrenmatt wieder gelesen letztes Jahr, ist mir aufgefallen. Und deshalb war es schwer für mich, irgendwas annähernd Modernes zu finden. Aber ich dachte mir halt, wie so in die Ferne schweifen. Denn dann habe ich unseren Podcast-Gast Christian Ihle genommen mit seiner ja ebenso höchst unterhaltsamen wie tief einblickenden und stellenweise auch entlarvenden Oral History Diskurs, Rockdiskurs über das Hamburger Schule GZSZ auf Facebook im letzten Jahr. Und es war dann doch unglaublich unterhaltsam zu lesen. Und natürlich auch das Hörspiel von Böhmermann.
Und Christian Ihle hat dem ja einen Reklameinband zum
ganz genau, Download hinzugefügt. Deswegen geht es als Buch hindurch. Geht's als Buch durch.
Ja, lass mal gelten. Außerdem passt schön zu meinem Tipp. Ich hatte erst, wollte ich Hein Strunk machen mit Zauberberg 2. Das war noch Work in Progress, als ich das eingetragen habe, habe ich gerade gelesen. Fand es wirklich lange Zeit sehr gut. Am Schluss fand ich es dann aber allerdings ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich dann noch umentschieden und habe jetzt passend zum Thema Jonas Engelmann, der Text ist meine Party, eine Geschichte der Hamburger Schule genommen, erschienen im Ventilverlag. Ideal zum tieferen Eintauchen in das Thema. Der Autor hat mit vielen Protagonisten gesprochen, auch mit Bernd Begemann, Gott sei Dank. Also der Shitstorm bleibt schon mal aus und dadurch ist es sehr authentisch, informativ und auch sehr unterhaltsam geschrieben. Und was mir vor allem gefallen hat, ich habe dadurch Bands entdeckt, die mir damals wirklich ein bisschen durchgerutscht sind, wie zum Beispiel die Braut haut ins Auge, jetzt wieder veröffentlicht auf Vinyl oder Boy Division. Gibt es auch eine sehr schöne Compilation zu dem Buch, die genauso heißt, der Text ist meine Party. Also ein rundum perfektes Glücklichmach-Paket, Buch und Platte.
Schön, ich habe leider nur 3 Bücher dieses Jahr gelesen.
Ach, das siehst du mal.
Beschämend und traurig. Aber da siehst du mal, wie viel Zeit ich in diesen Podcast investiere. Ja, eins war ein Horrorbuch, das andere war eine Oral History über Emo und dann war da noch Chain Gang All-Stars von Nana Kwame Adjei-Brenya. Und als Teenager, so von 11 bis 15, habe ich damals alles von Stephen King verschlungen, auch seinen unter Pseudonym veröffentlichten Roman Running Man. Und dessen Idee von Gefängnisinsassen als modernen Gladiatoren wird hier wieder aufgegriffen, ist im Kontext eines strukturell rassistischen Justizsystems und einer profitorientierten Gefängnisindustrie, wie sie in den USA bereits existieren, aber nochmal beklemmend realistischer. Das ist auch wirklich ein richtig gutes Buch. Empfehlung.
Im Gegensatz zum richtig schlechten Running Man Star Vehicle Arnold Schwarzenegger Film.
Genau, den habe ich auch für
25 Jahre. Der hat seine Fans, aber die sind alle ein bisschen verquer im Kopf.
Okay, das war The Best of the Rest. Jetzt schauen wir mal, was 2025 weiterhin für uns zu bieten hat.
Future Noise.
Und folgende Alben werden noch rauskommen, bis wir uns das nächste Mal hören. Diesen Freitag, 31.01. The Helicopters mit Overdriver. Philipp freut sich schon. Am 7. Februar das erste Guided by Voices Album dieses Jahres, Universe Room. Dann hat Bonos Sohn mit seiner Band Inhaler noch Open Wide auch am Start. Und die Kunst-Post-Punker von Squid bringen Cowards heraus. Am Valentinstag folgen Doves mit Constellations for the Lonely. Lange ist's her. Barty Strange veröffentlicht Horror und die von einem Hype-Artist gleich zu den nächsten Horse Girl mit ihrem Album Phonetics On and On und die einzig waren Tokos mit Golden Years. Am 21. Februar folgt Sam Fender mit People Watching, The Murder Capital mit Blindness und The Wombats gibt's immer noch. Oh, the Ocean, sagen die. Und am letzten Tag des Februars, dem 28., folgen Sports Team auch eine kleine Hype-Band, deren Debüt ich sehr mochte, das zweite Album weniger. Aber mal schauen, was Boys These Days dann bringt. Das war's von uns. Ich danke euch beiden, dass es euch gibt. Euch allen danke fürs Zuhören. Bis im Februar. Geht wählen und wählt nicht für die Falschen.
Ciao.
Macht's gut.
Ciao.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.